Werbung.
Wir haben von neuen Formaten gesprochen und eines dieser neuen Formate wird jetzt ausprobiert und das ist eine Live-Show, die nicht als Podcast erscheint.
Inhaltlich wird es um die Liebe gehen, Star Trek und die Liebe. Wir werden zusammen auf dieser Bühne sein mit zwei Impro-SchauspielerInnen.
Die beiden Impro-SchauspielerInnen sind Leonie Huber und Nils Kretschmer von der Gute-Leute-Impro-Comedy-Truppe
und werden uns Star Trek und der Liebe nähern auf verschiedensten philosophischen, aber auch ganz praktischen Ebenen.
Das Ganze heißt die Live-Podcast-Impro-Show Romanzen und Raumschiffe, Star Trek und die Liebe. Findet im Theater im Bauturm statt am 30.08. Leute, 30.08.
Ja, es ist wieder in Köln, Freunde, ich weiß. Ja.
Köln ist halt the place to be, was absolut Star Trek angeht.
Star Trek und Impro, ja.
Star Trek und Impro, genau. Ja. Das wird ein sehr, sehr schönes Projekt und es wird halt einmalig. Seid auf jeden Fall dabei.
Ja.
Und klickt euch mal ein Ticket. Wir verlinken das hier einfach mal unter dieser Folge.
Discovery Panel. Discover Star Trek.
So, liebe Freunde, wir tun's endlich. Wir reden endlich wieder über Wale. Wir retten heute Wale.
Ah, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ah, ich habe mich so drauf gefreut.
Ja, wieder Wale. Genau, ihr habt wahrscheinlich nicht damit gerechnet, aber wir tun das jetzt wieder. Wir ziehen das durch.
Auf was soll ich noch warten hier? Ich gucke dich erwartungsvoll an und hier kommt noch nicht mal Musik oder so.
Also ich dachte, du wolltest noch irgendwas dazu sagen, aber dann lassen wir das einfach so stehen und ich würde sagen, wir starten diesen Podcast.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Grashüpfer, oder? Hast du da eben oben auch hingeguckt?
Nein.
Nein?
An der Decke? Haben wir einen Grashüpfer?
Da oben an der Grashüpferdecke?
Ist das Flip?
Das ist Flip und wo ist Maya?
Maya.
Und dieses war Willi. Diese Biene, ja. Nochmal kurzer Altersvergleich. Wenn ihr so gar keine Ahnung habt, wovon wir sprechen, dann seid ihr zu spät geboren.
Ich habe auch Biene Maya nie geguckt, aber ich kenne das Flip-Meme.
Es gibt nur eins?
Ja.
Okay. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur 11. Folge Star Trek.
Es geht viel um Tiere heute offensichtlich.
Prodigy, es geht viel um Tiere. Wir haben welche mitgebracht. Also, sie waren schon hier, bevor wir kamen.
Konzentrier dich.
Entschuldigung. Folge 11 von Star Trek Prodigy. Ja. Sie heißt Asylum, glaube ich, auf Deutsch.
Richtig, ja. Asylum.
Ja, auf Englisch?
Asyl.
Gut. Das Gott, das ist schon irgendwie alles völlig strukturlos hier.
Da fällt mir gerade was ein. Ja, tut mir leid, wenn ich schon abschweife.
Ja, bitte.
Aber
es hatte noch kein Konzept bis hierhin.
Hast du das mitbekommen, wenn Asylum hat ja im Englischen eine Doppelbedeutung, ne? Also das ist einerseits Asyl und andererseits ist es Nervenheilanstalt.
Ach so, oh stimmt, ja. Wissen wir aus Batman.
Richtig, Arkham Asylum.
Ja.
Und Trump verwechselt das immer und er kennt, glaube ich, die eine Bedeutung nicht.
Ist das so?
Ja, immer wenn er von Leuten, die die Asyl suchen, spricht, tut er so, als würden die alle aus Nervenheilanstalten kommen.
Das ist geil.
Da habe ich ein YouTube-Video drüber gesehen, wie das so ein Kanal mal aufgeschlüsselt hat. Also es geht tatsächlich irgendwie, es gibt auch irgendwelche Leute, die in einem venezolanischen Gefängnis oder so saßen und dann da freigelassen wurden und tatsächlich die Grenze übertreten haben. Irgendwelche solchen Geschichten. Aber es ist offensichtlich nachgewiesen, dass Trump immer wieder über Leute, die Asyl suchen, spricht und glaubt, dass die aus Nervenheilanstalten geflohen sind.
Gefällt mir gut. Mach keine zu wilden Bewegungen.
Ja, ja, genau. schwierige Geschichte hier im neuen Studio.
Ja, ja, es ist alles noch ein bisschen improvisiert. Das werden wir gleich auch nochmal merken an der einen oder anderen Stelle. Aber die Mühlen der Zeit malen langsam. Umgekehrt, die sind schnell, wir sind langsam, also ich vielmehr.
Ja, wir haben auch gerade viel zu tun. Also wir müssen uns natürlich vorbereiten auf den 30.08.
Aber hast du gemerkt, um das noch kurz zu Ende zu bringen, dass dieses Storytelling sich total abgewandelt hat in den USA? Jetzt ist Trump der alte, tatterige Mann.
Ja. Das ist halt das Problem, ne? wenn du halt deine gesamte Kampagne darauf ausgelegt hast, dass dein Kontrahent irgendwie 3 Jahre älter ist als du. Ja. So. Und dann wird dein Kontrahent ausgetauscht gegen eine Frau, die halt 18 Jahre jünger ist als du.
Ja.
Schwierig, schade.
Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ich glaube, US-amerikanische Politik war selten so spannend wie in diesen Tagen.
Es ist auch wirklich unterhaltsam.
Ja, also
es geht leider weiterhin nicht um Inhalte,
nee.
Aber die Performance ist unterhaltsam.
Das Witzige ist ja, dass Trump jetzt gerade auch nichts Inhaltliches produziert.
Was ja, glaub ich noch nie.
ich glaube, sein Wahlkampfteam hat schon verstanden, dass am Ende es schon auf Inhalte ankommt. Also auch wenn er halt nur sowas sagt wie
ich. Ja, aber das kann ja Trump nicht.
Ja, ich weiß. Der macht dann halt irgendwas. Der sagt dann halt Kamala ist stupid oder so.
Also der kam ja inhaltlich nie über We will build a wall and Mexico will pay for it.
Das ist hängen geblieben.
Definitiv hängen geblieben.
Absolut. Ja, genau. So, ja. Und jetzt will er ja Violence. Ganz egal wie oder wo, aber Hauptsache Violence.
Aber er will doch jeden Krieg, noch bevor er inauguriert worden ist, beenden.
Er hat Putin ja gesagt, das war eine ganz dumme Idee. Das war eine dumme Idee. Ich habe es ihm gesagt. Dumme Idee, mach's nicht. It's a bad idea. It's a bad idea.
Ja.
Ja. Er wird es doch sofort beenden.
Ja. Noch bevor er inauguriert wird.
Ja.
Ja, das ist hängen geblieben. Das ist hängen geblieben. Das muss man jetzt einfach mal so lassen.
Absolut. So. So viel zur Lage der Nation.
Lage der Nation.
Ja. Und daran merkt ihr auch ungefähr, wann wir diesen Podcast hier aufzeichnen. Wir sind nämlich wieder gerade kurz mehr oder weniger im Hier und Jetzt auch in eurem Hier und Jetzt angekommen.
Genau.
Ja. Wir zeichnen diesen Podcast auf einen Tag, bevor er erscheint.
18.8. 20.28 Uhr, 18.08.2024 übrigens für die Leute, die uns im Jahr 2028 hören.
Ja. Schöne Grüße,
genau.
Ich würde sehr gerne wissen, Andi tritt hier in Kampf mit dem Mikrofonständer an, was ihr jetzt schon alles für Star Trek-Serien geguckt habt in der Zwischenzeit.
Starfleet Academy.
Zum Beispiel,
ja. Ja, genau. Darüber wird heute noch zu reden sein.
Tatsächlich, das ist doch hier eine...
Also ich droppe den Namen kurz.
Einfach so, jetzt gerade oder nochmal?
Nee, nochmal.
Ja. Okay. Aber gleich sprechen wir erstmal über Wale. Und du hast gerade schon gesagt, wir haben wenig Zeit, weil wir uns vorbereiten auf den 30.8.
Ja.
Vorbereiten ist super. Es haben schon Leute gesagt, wir haben jetzt den ersten Probentag hinter uns, also den einzigen auch. Für das, was wir, also ihr habt es gerade am Anfang ja schon mal gehört, ne? Also wir machen hier so eine Live-Sache mit Live und Impro und tralala, ne? Falls ihr noch kein Ticket habt, seid ihr selber schuld. Genau, ich glaube, also und jetzt haben wir ja tatsächlich jetzt mal selber auf der Bühne gemerkt, dass das, glaube ich, ziemlich witzig werden könnte.
Ja.
Also ich habe teilweise keine Sachen mehr sagen können, weil ich nicht mehr konnte vor Lachen. Und wir haben nur Quatsch gemacht. Also wir haben noch nicht den ernsthaften Quatsch gemacht, den wir machen wollten. Was machst du jetzt? Machst du gerade ein Foto?
Nee, ich mache jetzt hier so ein
eine Story.
Ich mache jetzt so eine Instagram-Story. Erzähl doch ruhig weiter, wir sind mitten im Podcast.
So. Ach so, ja, genau. Und wir haben jetzt das erste Mal auf der Bühne zusammengestanden und auch mit Nils und Leonie, den beiden Impro-SchauspielerInnen. Und es war sehr, sehr witzig.
Es war großartig.
Das ist blöd, wenn du mich jetzt weiter filmst, während du redest.
Nee, ich habe so eine Dual-Camera. Ja.
Wow.
Also es war großartig. Es war so großartig, dass ich irgendwie denke, okay, wenn die Probe so großartig wird, wie wird denn der Auftritt?
Ja, das wird eine Katastrophe.
Ich habe so ein bisschen Angst davor.
Ja, es wird eine große Katastrophe und ihr solltet dabei sein. Also Stand jetzt gibt's noch Karten, falls ihr Bock habt, kommt nach Köln und guckt euch das an. Und vor allen Dingen kommt vorbei, weil wenn das erfolgreich wird, also auch im Sinne, also in eurem, ne, also nicht, also primär sollen wir Spaß haben, ne? Also wir,
genau.
Ne, darum geht's, also du und ich, wir sollen Spaß haben.
Absolut.
Aber falls euch das auch Spaß macht und das Ding voll ist, dann gibt's zumindest eine theoretische Chance, dass wir das nochmal wiederholen, was uns gut gefallen würde, glaube ich.
Ja, mir auf jeden Fall.
Ja, also ich habe es ja noch nicht gemacht, aber dieser Probetag war interessant. Das war sehr witzig. Wir werden jetzt auch, falls ihr noch nicht bei uns bei Instagram am Start sein wird, wir werden jetzt auch Stückchen für Stückchen so ein paar kleine Ausschnitte aus den Proben und auch so von Behind the Scenes bei Insta hochladen in den nächsten Tagen und Wochen. Also wenn ihr Bock habt, dann schaut doch da mal rein. So ein bisschen was ist sogar schon da. Schaut gerne mal vorbei und addet uns doch bei Insta. Auch falls ihr jetzt nicht vorhabt, nach Köln zu kommen oder nicht könnt oder was auch immer. Das ist ganz witzig, finde ich.
Definitiv. Guck mal, ich habe jetzt während wir hier produzieren, habe ich eine perfekte Story gemacht.
Eine perfekte?
Ja.
Eine perfekte?
Ja.
Sie war perfekt?
Absolut.
Gut.
Also unser Management wird wieder verlocken, möchte ich sagen.
Ja.
Oh.
tue ich es andauernd. Genau.
Sebastian, wie geht's dir grundsätzlich?
Ganz gut, eigentlich, glaube ich. Sorry, es fiel mir bei Frohlocken ein, aber es hat so einen Moment gedauert.
Sebastian, du hast tatsächlich mal was gemacht, was wir schon seit Wochen angekündigt haben.
Ja.
Nicht nur den 30.08., den wir auch seit Wochen ankündigen. Ja,
ist bald vorbei, Freunde, ist bald vorbei.
Du hast noch was anderes gemacht, nämlich du hast dich durchs Feedback geschaut nochmal, was denn alles so in Feedback gekommen ist zur ersten Staffelhälfte.
Das ist richtig und für das Feedback begebe ich mich jetzt an meinen Feedback-Tisch. Es gibt jetzt hier den Feedback-Desk.
Okay, er steht wirklich auf, er geht an einen anderen Schreibtisch und auch da hat er wieder ein Mikro. Das heißt, es ist, glaube ich, der Regieplatz und da schaltet er sich jetzt wieder zu.
Das ist der Feedback-Desk, hallo.
Hallo.
Vom Feedback-Desk.
Das ist wirklich wie MTV Home hier, das ist wirklich großartig. Also wir brauchen noch mehr Kameras, Leute.
Ja, wir haben vor allen Dingen jetzt nicht mehr eine an, ne?
Wir haben diesmal keine Kameras an, weil es hier zu unordentlich ist und dreckig. Ich habe gerade da hinten irgendwo hingepackt und meine Hand ist völlig schwarz quasi.
Es ist dreckig?
Ja, es ist dreckig. Hier ist dreckig.
Ach so, ja, aber das ist Naturstein. Naturstein muss dreckig sein.
Ja, oder man legt ein Stück Holz drauf, dann ist es nicht mehr so dreckig.
Aber dann müsstest du ja irgendwas
mit. Du kannst ins Mikro sprechen, dann hören die Leute was.
Ja, ich hab noch gerade mir die Lücke angeguckt. Da müsste man da vielleicht nicht einen CD-Player oder so zwischensetzen. Da ist ja noch so ein Loch drin.
Ist das nicht egal?
Ja, vielleicht ist es auch egal. Du willst da ein Stück Holz drüber legen.
Soll ich dir da was machen?
Willst du was sägen? Ja. Zu Hause Laubsägearbeit?
Nee, nicht Laubsäge. Ich kann da wirklich so mit einer Kappsäge und sowas kann ich hier.
In was für einem Style willst du das denn machen?
Eiche.
Rustikal?
Nee, nicht rustikal, so Wildeiche würde ich ja machen.
Ich entschuldige mich übrigens für dieses Mikrofon. Das ist wirklich ein Regiemikrofon. Das hat eine sehr schlechte Qualität.
Wildeiche ungefähr 4,5 Zentimeter Dicke.
Aber die ist da nicht wild. Das ist ganz zahm.
Die frisst dich nicht, aber sie ist ein bisschen wilder als zum Beispiel Sonoma-Eiche oder sowas.
Eine Hummer-Eiche?
Sonoma.
Ach so. Warum nicht? Bereits mir doch dabei was vor.
Oh Gott, sind wir alt. Es ist so ein Senioren-Cast hier, wirklich. Es ist ein Rentner-Cast. Ja.
So, also ich habe mich durchs Feedback manövriert und habe tatsächlich festgestellt, dass wir erstens Feedback gemacht haben bis zur Folge 4.
Also ja.
In unserer Folge 4, das war unsere 500. Folge, die haben wir zelebriert, da haben wir Feedback gemacht. Das heißt, ich habe mir dann nur noch in Anführungszeichen das Feedback angeschaut von Folge 4 bis 10. Und da war ehrlich gesagt gar nicht mehr so wahnsinnig viel, was noch offen war, so thematisch.
Ich glaube, ne? Folge 5 war relativ lang, weil ich vorher in der Kantausstellung war.
Ja, ist richtig. Das war auch, glaube ich, so mit gefällt schon jemand die Story, die du gerade professionell hochgeladen hast.
Guck mal.
So schnell geht das, ja.
Leute,
das
ihr seid ist, alle wow. dabei. MTV ist, Home.
Wow. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Genau, also es war gar nicht so wahnsinnig viel dabei, was noch redenswert oder erwähnenswert wäre, also abgesehen davon, dass ihr euch sehr über den Kultur-Hate von Andy ausgelassen habt, also das hat hohe Wogen geschlagen, möchte ich sagen. Das braucht man nicht mehr zu reproduzieren an dieser Stelle. Es war eigentlich alles, was so inhaltlich dann irgendwie noch korrigiert wurde oder so, das ist eigentlich schon alles kalter Kaffee, bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Also was man mal festhalten kann, ist, dass die meisten von euch das, was wir da gerade so gemeinsam erleben, schätzen, also nicht der Podcast, sondern Prodigy,
ja,
dass viele so ab dieser Doppelfolge reingekommen sind, ab die wir jetzt gerade geschaut haben und ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben, aber auch einige von euch durchaus von Anfang an mit irgendwie auch emotional am Start waren und dass einige doch überrascht sind, dass wir so positiv, aber auch positiv überrascht, dass wir so positiv darauf reagieren, weil wir es ja irgendwie so lange vor uns hingeschoben haben.
Sind wir ja selbst auch, muss man sagen. Also Absolut. Wir sind ja selbst auch überrascht, dass es uns so gut gefällt. Aber es gab insgesamt, glaube ich, 1-2 kritische Stimmen zu Prodigy und ansonsten mögt ihr das alle offensichtlich auch.
Ja, tatsächlich. Ja. Also ich wüsste auch gar nicht so ganz, warum man es nicht. Also es gibt sogar Leute, die sagen, es ist für mich das perfekteste Star Trek, was ich so Storytelling-mäßig eigentlich gesehen habe jetzt in dieser Neuzeit von Star Trek. Und
das haben wir ja auch angedeutet.
Also was Storytelling angeht, ne, ist da schon auf jeden Fall was dran. Aber es gibt noch zwei Themen, über die wir gerade kurz noch sprechen könnten. Und wir haben es angekündigt, wir sprechen einmal über Wale. Auch jetzt sprechen wir schon mal im Feedback über Wale.
Ja.
Und das zweite Thema ist KI. Wale, also das war ein Kommentar von Sebastian und das habe ich nicht nur reingenommen, weil er so einen schönen Namen hat, sondern weil er noch einen Vorschlag hat über all das hinaus, was wir jetzt gerade so gemacht haben. Er schreibt, hallo ihr zwei, ich kommentiere jetzt hier völlig ohne Bezug zu eurer aktuellen Folge, deswegen ja, völlig ohne Bezug zur aktuellen Folge waren meine Keywords. Aber ich habe gestern Abend Dune mit dem Movie Watch Along Podcast von Jom Jabbar gesehen. Gom Jabbar? Ich weiß es nicht.
Und Jabbar hat irgendwas mit Star Wars zu tun, glaube ich.
Ja, wird aber anders geschrieben, glaube ich. Und nun wünsche ich mir nichts sehnlicher als einen Star Trek 4 Watch Along Folge von euch. Sobald ihr eure Detailbesprechung des Films abgeschlossen habt, die ihr natürlich unbedingt fortsetzen müsst. Also dann so 2029 oder so. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Hier das Format, das ich meine. Dann hat er noch einen Link reingestellt zu dem Watchalong, Dune Watchalong. Beste Grüße. Sendet Sebastian. So, ich habe mir das mal ein bisschen angehört und die machen halt genau das, was man vielleicht vermutet bei Dune Watchalong. Die gucken sich halt den Film an und kommentieren live ihre Eindrücke. Und ich fand es eigentlich ganz geil.
Ja, finde ich, also das ist ja im Prinzip ein Audiokommentar, ne?
Genau.
Oder dann vielleicht auch als Video aufgenommen, also ein Videokommentar dann irgendwie.
Ja, genau.
Das haben tatsächlich die Kollegen von Dreck am Dienstag auch schon gemacht.
Ja.
Ich weiß nicht genau über zu welchem Film, ich meine zum ersten auf jeden Fall.
Ja.
Ich weiß aber nicht, ob sie es eventuell auch schon zum zweiten, dritten und vierten gemacht haben. Ja, why not? Also kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte, ja, genau, nee, Punkt. Möchte ich sagen. Ja.
Finde ich auch. Also ich finde auch, die Idee könnte man auf jeden Fall mal mitnehmen und aber dann natürlich müssen die Wale erst zu Ende besprochen werden. Also das ist schon richtig.
Schreibt doch gerne mal in die Kommentare jetzt zu dieser Folge, ob ihr das feiern würdet, wenn ihr so einen Audiokommentar oder einen Videokommentar mal zu Star Trek 4 zum Beispiel machen würden.
Und was ich auch nicht verhehlen möchte, ist, dass in dem einen oder anderen oder unter der einen oder anderen Folge noch so ein kleiner Remington Steel, also so ein Wort- und Steel-Drop war hier.
Ja, das ist, also ich meine, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass es nicht zum Running Gag wird, ne? Weil du willst das Projekt ja wirklich noch durchführen. Ne?
Ja, aber ich bin ja der Einzige und vier von euch.
Vielleicht machen wir das einfach. Ich würde da auch eine Folge von machen. Auf jeden Fall.
Okay. So. Wir müssen uns das Setting noch überlegen. Ja. Das wäre das erste Thema. Ich glaube, für den Rest kann ich wieder zurückkommen. Von meinem
Dann möchte ich aber in dieser, während Sebastian da den Weg zurück antritt, möchte ich sagen, lieber Sebastian, es ist total schön, also lieber Sebastian, der kommentiert hat, es ist total schön, dass du kommentierst. Du kannst aber ruhig unter einem anderen Namen kommentieren, weil ich meine, das ist so ein bisschen, Sebastian ist immer biased, wenn er irgendwelche Kommentare von einem Sebastian liest, dann würde er die auf jeden Fall vorlesen. Das heißt aber, dass jeder deiner Beiträge immer total prominent hier gefeatured wird und das ist ja irgendwie dann auch auf Dauer peinlich, ne? Weil dann
entscheidet so angefühlt, als wäre ich irgendwie, durch drei Stockwerke gelaufen oder so.
Dann entscheidet überhaupt nicht mehr die Qualität deines Kommentars, lieber Sebastian, sondern dann hast du immer das Gefühl, naja gut, ich komme ja einfach nur dran, weil es mein Name ist. Das heißt, ihr könnt ruhig auch mal grundsätzlich, das sage ich jetzt allen, ihr dürft alle ruhig auch euch meinen Namen ausdenken. Ihr müsst nicht mit Klarnamen oder sowas da, also ihr dürft gerne euch mal, keine Ahnung, Horst Dieter nennen oder sowas oder ihr heißt Horst Dieter. Da nennt ihr euch nicht Horst Dieter, da nennt euch zum Beispiel, keine Ahnung.
Blümchen.
Ja, der Rächer von Tassla Mora. Ich weiß es nicht, irgendwie so.
Es gab übrigens auch noch so ein paar Abhandlungen über Tassla Mora und warum das falsches Latein ist und so, das habe ich uns mal erspart.
Ich weiß, ich kann mir vorstellen, von wem. Schöne Grüße, liebe Anna.
Kein Kommentar. Wir sind ja schließlich keine Besserwisser hier. So, an dieser Stelle, achso, wir haben eine Audionachricht bekommen, das wollte ich gerade noch sagen. Ja, wir haben eine Audionachricht bekommen und die eröffnet das Thema KI, Bezug nehmend auf das, was wir letzte Folge, glaube ich, als Abschweifung hatten zum Thema KI. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, warum. Achso, doch, ich glaube, bei Janeway sind wir da so ein bisschen abgedriftet, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich erinnere mich nicht mehr so gut, aber das wird bestimmt jetzt wieder geweckt werden, meine Erinnerung, durch diese Nachricht.
Hallo, ihr lieben Podcaster, die meldet mal wieder. Also nach am Arsch keine Bock. Heute etwas zu eurer Diskussion über KI und Urteile. Und gibt es das bereits, dass KIs in erster Instanz bei Streitwerten bis 7.000 Euro entscheiden? Und ja, wenn es dann halt in die zweite Instanz geht oder so, dann sind wieder Menschen dran. Aber die Urteile werden, soweit ich weiß, nur stichprobenartig kontrolliert, aber in Estland läuft das bereits. Ja, das wollte ich euch nur sagen. Ansonsten macht weiter so. Macht Spaß, euch zu hören. Bis dann.
KI am Arsch, würde ich sagen, ja. Erinnerst du dich?
Vielen Dank, liebe Merit. Ja, ich erinnere mich, dass wir mal darüber gesprochen haben, welche Jobs zum Beispiel KI ersetzen kann und ob dann eventuell auch Rechtsprechung über KIs laufen kann. Und ob das vielleicht sogar fairer wäre.
Ja. Und tatsächlich, ich komme auch so ein bisschen durcheinander, weil das ja auch irgendwie Thema von unserer Live-Dingsbums ist irgendwie. Fühlt es sich komisch an. Als würden wir über irgendwas reden, was wir noch gar nicht geredet haben. Aber ich glaube, wir haben letzte Folge tatsächlich über wegen des Janeway-Hologramms, weil das ja mehr Sachen konnte und so.
Ja,
ne?
Ja. Genau, das konnte es konnte den aufhalten und die Frage war, ob man da irgendwie ein Failsafe einbauen sollte oder ob das irgendwie auf gut programmiert wird. Ich finde das interessant, was Estland da macht, und sie werden ja ihre ersten Erfahrungen machen und die vielleicht auch teilen, dann gibt es irgendwelche Studien geben oder sowas.
Ich finde es mega spannend auf jeden Fall, ja.
Streitwerte bis 7.000 Euro. Ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt um so niedrige Streitwerte geht an dieser Stelle, weil damit natürlich auch ein bestimmtes Klientel angesprochen wird und ein anderes Klientel nicht. Das erweckt irgendwie den Eindruck, als wären höhere Streitwerte nicht KI-relevant, beziehungsweise nur höhere Streitwerte wären dann relevant für echte Menschen.
Vielleicht kann man sagen, dass die Streitwerte einhergehen mit der Aufwendigkeit des Verfahrens.
Ja, und das hat dann aber irgendwie den Eindruck, als wäre dann die Verantwortung für niedrige Streitwerte nicht so hoch. Dabei glaube ich, bei den niedrigen Streitwerten geht es teilweise eher um Existenzen als bei höheren.
Aber vielleicht geht es auch einfach nur um irgendeinen blöden...
Ja, man muss wahrscheinlich irgendein Kriterium finden. Ne?
Ja. Ja, ist schwierig, aber ich find's auf jeden Fall spannend, dass es schon probiert wird und dass es offensichtlich auch akzeptiert wird. Weil ich meine, was klar ist, ist, dass Gerichte zugemüllt werden mit allem möglichen Kram, so, ne? Und
auf jeden Fall.
Dass wenn man irgendwie eine Lösung finden könnte, dass man Menschen da einsetzt, wo sie dann auch wirklich gebraucht werden und da, wo sie nicht gebraucht werden, dann halt eben nicht, dann fände ich das schon irgendwie geschickt. Aber die Frage ist halt, ne, was sind dann am Ende die Kriterien? Sind es 7.000 Euro oder was ist immer am Ende das Kriterium, dass du einen Menschen einsetzt?
Ja.
Und müsstest du dann nicht am Anfang eigentlich alles von der KI lösen lassen und dann sagen, okay, wenn wir jetzt in die zweite Instanz gehen oder wenn wir merken, die KI ist überfordert oder die KI kann selber einen Menschen anfordern oder sowas?
Das denke ich auch gerade. Also ich glaube, dass die Anwaltlobby da relativ stark dagegen sein wird, weil ich meine, im Endeffekt wirst du dann ja so außergerichtliche Vergleiche relativ gut über KI regeln lassen können.
Ja.
Also dann setzen sich halt die Konfliktpartner erstmal zusammen und dann schlägt KI irgendwie was vor, was sich für KI wie ein guter Kompromiss anhört oder berechnet das vielleicht auch und dann gucken sich beide Konfliktparteien das Ding an und sagen, ja, okay, gut, das ist halt auch ein guter Kompromiss und dann brauchst du halt keine Anwälte mehr,
ja.
Weil dann ist das Ding halt vorher schon geregelt.
Das stimmt.
Und Anwälte bräuchtest du dann erst wieder, wenn es dann tatsächlich vor Gericht gehen würde oder sowas. Ja,
du bräuchtest dann quasi vielleicht noch eine Beurteilungs-KI, also eine Anwalt-Beurteilungs-KI, die beurteilen kann, ob das, was die KI da vorschlägt, die Richter-KI vorschlägt, als Kompromiss ein guter ist.
Warum?
Oder du vertraust der Richter-KI.
Na ja, gut, wenn beide Streitparteien auf jeden Fall zufrieden sind, dann ist es ja egal.
Na, stimmt, dann ist es egal, ja.
Ja, also ich finde es ganz interessant, auf jeden Fall damit rumzuspielen und ich glaube, ich blicke ja immer noch irgendwie in so eine Zukunft, frohlockend in eine Zukunft.
Bitte drück mich wieder frohlockend den frohlockend in den.
Nein.
Hast du gesagt, ich soll oder ich soll nicht?
Mach bitte nicht auf diesen Knopf drücken.
Alles klar.
Also jetzt nicht. Irgendwann gerne wieder, aber jetzt nicht.
Ja.
Ich blicke frohlockend in eine Zukunft, in der wir alle nicht mehr arbeiten müssen. Das wäre total toll.
Ja.
Also wir müssen alle nicht mehr arbeiten, sondern wir könnten arbeiten. Und
wir können die ganze Zeit nur so einen Quatsch machen wie das hier.
Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Das fände ich total schön. Also irgendwie, ja, also keine Ahnung. Ich glaube, dass dann so Care-Arbeit und sowas wesentlich wichtiger wird,
ja.
Aber auch wesentlich auf wesentlich mehr Schultern verteilt und sowas. Ne? Das heißt irgendwie da in dem Moment, wo Menschlichkeit und wo menschliche Wärme vielleicht auch im Miteinander irgendwie wichtig ist, dass das dann der Moment ist, wo der Mensch arbeitet, weil er gerne den Roboter an dieser Stelle ersetzen würde oder die KI ersetzen würde.
Also wenn du jetzt ans Bildungssystem denkst zum Beispiel, also auch völlig aus der Luft gegriffen, Lehrerinnen und Lehrer, da würdest du sagen, das wäre so ein Leidenschaftsberuf, die Leidenschaft am Mensch, das sollte man vielleicht weiter.
Genau, und dann unterrichten die Kollegen halt irgendwie noch 10 Stunden oder sowas, an 2 Tagen oder so, und dann kannst du es aber wesentlich weiter verbreiten, weil du ja wesentlich mehr Leute hast, die irgendwie unterrichten könnten.
Ja, stimmt.
Weil ich, also ich glaube, das ist halt ein Problem. So, also das ist so eine Beziehungsarbeit und Beziehungsarbeit von KI machen lassen, sehe ich noch nicht irgendwie. Ja. So. Und dasselbe irgendwie in medizinischen Berufen oder sowas. Ja. Wo es dann einfach vielleicht eine größere Auslastung, größere Abdeckung mit Leuten gäbe und dann müssen keine Ahnung, 16-Stunden-Schichten mehr geschrubbt werden, sondern keine Ahnung, du hast halt deine 5-Stunden-Schicht und dann wirst du abgelöst, weil es einfach genug Leute gibt, die das machen.
Da müssen natürlich auch genug Leute Bock haben, dann auch in solchen Jobs zu arbeiten.
Ja.
Ja.
Aber ich glaube, dass die Leute haben ja mehr Bock, wenn sie nicht so super viel sich aufopfern müssen. Also wenn da nicht so viel Idealismus drin sein muss. Und wenn irgendwie alle möglichen Jobs, die man machen kann, wenn die von KI gemacht werden könnten, dann können sich eben Leute darauf konzentrieren, das zu machen, worauf sie Bock haben. Und ich glaube, viele Leute haben Bock, in der Pflege zu arbeiten, aber wenige Leute haben Bock, die Bedingungen der Pflege mitzunehmen.
Ja, ja, klar.
So, zum Beispiel.
Ja. Und dann müsste es natürlich noch gewährleistet sein, dass du auch irgendwie genug Geld zum Leben hast. In all diesen Konstellationen.
Ja, gut. Aber ja. Warum nicht? Also, ja. wir müssen halt die Reichen enteignen dann davor.
Ja, das ist ja gar kein Problem.
Ja, also.
Das finden die Reichen ja sowieso geil.
Aber sorry, also jetzt mal ganz, ich will jetzt nicht irgendwie zur Revolution aufrufen, aber wir sind uns doch alle einig, dass es so, wie es jetzt gerade läuft mit diesem Hardcore-Kapitalismus und diesen Milliardären, die die Welt regieren, dass das nicht zukunftsfähig ist. Dass das Konzept Elon Musk und Jeff Bezos ist nicht zukunftsfähig. Da sind wir uns doch alle einig, oder?
Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns da alle einig sind, weil es
außer Jeff Bezos und Elon Musk, ja.
Ich glaube, vielleicht schalten auch gerade einige diesen linksversifften Podcast ab. Ja,
aber ich möchte auch nicht sagen, dass der Kapitalismus insgesamt komplett gescheitert ist. Aber das, wie es gerade da so läuft, das.
Nein, auch frei von, also wenn man nur, ne, glaube ich, wolltest auch eher so von der Logik her argumentieren. Ja. Also frei von politischen Strömungen. Absolut, so, ne? Wenn du jetzt halt irgendwie.
Also auch nicht frei von, aber.
Ja, also nicht komplett. Aber wenn du dir jetzt anschaust, was da passiert ist mit dem Kapitalismus in den letzten 150 Jahren, keine Ahnung, so.
Ja, oder ne? In den letzten 30, das reicht ja wahrscheinlich schon.
Ja, klar. Und dann überlegst, wie lang kann das weitergehen, ne? Also es geht ja immer um die Maximierung des Gewinns, so, ne? Also es geht ja immer um weitere Maximierung. Und also das, ich weiß, du kannst dich in der Mathematik theoretisch immer weiter irgendwie raufarbeiten, aber irgendwann ist halt, also eigentlich ist ja irgendwann Schluss. Also wenn du die Ressourcen anguckst, es werden ja nicht wesentlich mehr Ressourcen auf dieser Welt sein. Und wenn diese Ressourcen irgendwann verteilt sind auf 15 Leute, dann ist es halt ein Problem für die anderen 8 Milliarden.
Es gibt ja auch überhaupt keinen Sinn. Also es gibt ja, keine Ahnung, es wird ja auch irgendwann vom Wirtschaftssystem her keinen Sinn mehr ergeben, weil dann, also dann sind die einzigen, die Geld haben. Was soll das bringen?
So. Ja. Ja, genau, es kauft ja dann auch niemand mehr irgendwas. Ich meine, Kapitalismus lebt ja auch ein Stück weit davon, dass es Menschen gibt, die Geld ausgeben, damit Jeff Bezos was verkaufen kann.
So, genau. Und also ich finde, man muss jetzt kein linksversiffter Idiot sein.
Oder auch
vielleicht
nicht
sind wir das, aber ja. Whatever. So, aber um zu sagen, dass das natürlich kein Konzept ist, das irgendwie so weitergehen kann. Also das ist ja Quatsch.
Ja, vor allen Dingen, wenn sich halt auch, ich meine, es war ein Fake offensichtlich mit diesen 45 Millionen US-Dollar, die Elon Musk monatlich an Donald Trump überweist. Ne? Aber wenn, es wäre ja möglich. Ne? Also wenn, ja, ne, wenn Wirtschaft sich oder wenn einzelne Menschen sich Politik kaufen können, was ja durchaus schon passiert, ne, oder auch politische Entscheidungen kaufen können, dann zermürbt das ja unseren demokratischen Gedanken, den wir doch in einem größeren, na, ich weiß nicht, ob es ein größerer Teil, aber den wir in einem Teil dieser Welt haben und der ja offensichtlich, zumindest haben wir grob den Eindruck, die das Modell ist, das uns nach vorne bringt.
Ja, aber jenseits von allem, was man irgendwie da noch an tiefer gehenden Problemen irgendwie erkennen kann,
ja.
Das ist einfach Quatsch. du kannst doch nicht irgendwie 10 Leute haben, denen die Hälfte des Vermögens dieses Planeten, das ergibt keinen Sinn.
Ja, es ergibt keinen Sinn.
Also das ergibt für die Leute ja auch keinen Sinn. Also wofür brauchen Elon Musk, Peter Thiel und Jeff Bezos die ganze Kohle?
Ja, sie werden sie nicht ausgeben können.
Würden
ja.
sie irgendwas merken, wenn sie die Hälfte ihrer Kohle hätten? Würden sie das irgendwie merken?
Wahrscheinlich würden sie es nicht mehr merken, wenn
dann
sie
könnte
nur noch
Peter
10%
Thiel trotzdem noch Neuseeland unterkellern, um sich da irgendwie seine Fluchtmöglichkeiten zu schaffen. Das kann er trotzdem noch machen, aber er hat trotzdem noch genug Geld. So. Also, keine Ahnung.
Ist da eigentlich auch Kim.com noch irgendwo?
Wird jetzt gerade ausgeliefert.
Ja. Wird gerade ausgeliefert?
Ja, das hat Neuseeland hat jetzt ein Abkommen mit den USA gemacht.
Nein, wirklich?
Kim.com. Ja, letzte Woche. Oder?
Ach, krass, hab ich gar nicht hinbekommen. Vor 2, 3 Tagen.
Das ist ja witzig. Aber er sagt, er bleibt in Neuseeland, weil er liebt Neuseeland. Aber Neuseeland hat ein Auslieferungsabkommen mit den USA.
Der hat aber eine politische Karriere versucht zu starten, ne?
Ja?
Ich meine, hätte mal irgendwann zwischendurch, hätte er als irgendwas kandidiert, Bürgermeister, was auch immer.
Ich finde es geil, dass der in Newsartikeln jetzt immer auch mit .com als Nachname
herzhaft
beschrieben wird.
Herr .com?
Genau.
Das ist so albern, ey. Ja, okay.
Ja. Okay, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Ich weiß gar nicht, wie wir dahin gekommen sind.
Nee, ich habe aber keine schöne Grüße an Peter Thiel.
Ich weiß nicht, ob du schöne Grüße an Peter Thiel
hast. Nee, wirklich, nein, möchte ich das. Das kann, so ironisch kann es eigentlich gar nicht sein. Ne? Nein,
wirklich nicht.
Ja, keine Ahnung. Es laufen Dinge in der Welt.
Aber hey, wir haben einen PayPal-Button.
Kapitalismus. Der PayPal-Button, das ist auch das Einzige. Also wenn ihr da drauf drückt, dann habt ihr das Vergnügen, das große Vergnügen. Das ist die einzige Stelle in unserem ganzen Universum, in unserem ganzen Discovery-Panel-Universum. Es ist die letzte Stelle, die für euch pures Glück bedeutet, die ihr an unserem alten Logo hängt, weil da ist nämlich noch das alte Logo.
Aha, okay.
Ja.
Sollen wir das mal austauschen? Nein, machen wir nicht.
Nee, machen wir nicht.
Das ist
Retro-Feeling.
Das ist Retro, genau.
Das ist Retro. Die Leute, die, es gibt übrigens, ich habe das letztens im News-Podcast erwähnt, ja, es ist eine der größten News, die euch alle wirklich, das ist wahnsinnig wichtig.
Kurz für alle Leute, ihr wisst, wir haben Kapitelmarken, ne? Also ihr könnt den ganzen Quatsch einfach überspringen. Aber wir müssen über News.
Aber reden. Es ist wichtig. Es ist wahnsinnig wichtig, weil wir hier eine neue Bankverbindung haben.
Ja.
Und ich gerne das alte Konto irgendwann killen möchte.
Ja.
Aber es sind noch zwei von euch, die dankenswerterweise nach wie vor dahin Geld überweisen. Und von einem habe ich jetzt, glaube ich, die Kontaktmöglichkeiten rausbekommen. Von dem anderen nicht. Lutz.
Guter Mann.
Guter Mann, auf jeden Fall. Wenn du dich angesprochen fühlst, weil du dem Discovery Panel verbunden bist.
Ich kenne keinen schlechten Lutz.
Ich kenne auch keinen schlechten Lutz. Ich kenne auch keinen schlechten Witz mit Lutz.
Ich kenne mehrere Leute, die Lutz heißen und alles sind cool.
Auf jeden Fall, Lutz, jetzt ist Schlutz.
Oh Gott, Alter.
Ich mach das Konto dicht.
Aua.
Egal, ob du weiter, also ich würde total, ich wäre, also wir beide, glaube ich, würden uns total freuen, wenn du uns weiterhin unterstützt, Lutz, aber.
Ja, ich brauche ein neues Fahrrad.
Ja.
Versicherung zahlt.
Du bist unser XXL, Lutz.
Alter.
Das wird nicht besser.
Ich habe wirklich Schmerzen gerade jetzt.
Ich entschuldige mich.
Sollen wir diesen 36-minütigen Block von Quatsch, der uns gerade ereilt hat,
Es ist wichtig. Das sind diese ganzen wichtigen Dinge, die im Hintergrund laufen, damit dieser Podcast ja funktioniert.
Ja.
Die wahnsinnig wichtigen Dinge.
Zum Beispiel Austausch über Politik.
So, genau. Lass uns über diese Folge reden.
Ja, die 11. Episode von Prodigy hast du eben schon gesagt, aber die 864. Episode Star Trek, die Episode davor war die 827. Episode Star Trek. Das sind viele Zahlen, ihr habt ja schon aufgehört zuzuhören.
Ich bin immer irritiert, weil dazwischen, ach so, ja stimmt, wir waren ja in der Pause und diese Pause, da hat uns auch jemand von euch nochmal in den Kommentaren drauf hingewiesen, die war im realen Leben, also damals, als es zuerst ausgestrahlt worden ist, war ultra lang. Ne?
8 Monate.
Krass.
Dazwischen lag eine Staffel Lower Decks, nämlich die dritte, eine Staffel Strange New Worlds, nämlich die erste, eine Staffel Picard, nämlich die zweite und eine Staffel Discovery, nämlich die vierte.
Geil. Das erklärt den Sprung bei den Folgen. Was, 820 auf 840 oder was, ja?
Ich habe da für dich eine interessante Geschichte. Warum glaubst du eigentlich, läuft das so?
Warum glaubst du eigentlich, läuft das so? Also warum glaubst du, ist die Frage, dass die das strategisch so gelegt haben oder was?
Warum haben wir hier die halbe Staffel und dann die andere Hälfte der Staffel 8 Monate später.
Weil die noch nicht fertig war? War da Corona zwischen oder da irgendein Streik?
Nein.
Nein, weder noch, ja. Soll ich nochmal das Bett anmachen oder? Nein.
Es ist eine wirklich interessante Geschichte, aber ich bin gespannt, ob du eine Ahnung hast, warum es so laufen könnte.
Da war doch irgendwie, also ich vermute mal, entweder hat was mit der Ausstrahlung zu tun von diesem ganzen Bums und sie wollten es halt irgendwie nicht verfeuern, während eine andere Serie läuft.
Mhm.
Aber ich vermute eher, dass es was mit Rechten zu tun hat, weil die Serie wurde doch geboren als Kooperation von Nickelodeon und Paramount. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Tatsächlich ist es noch profaner.
Ja.
Es hat einfach mit Geld zu tun.
Ach was.
Mal wieder.
Mhm.
Und zwar mit Gewerkschaften. Und das ist mir jetzt auch erst jetzt untergekommen.
Ja.
Und jetzt finde ich es eine total interessante Geschichte. AutorInnen für Animationsfilme oder Animationsserien werden deutlich schlechter bezahlt. Die sind nämlich in einer anderen Gewerkschaft. Die sind bei der International Alliance of Theatrical Stage Employees.
Ja.
Und nicht wie ihre KollegInnen für Realfilme bei der Writers Guild of America.
Mhm.
Das heißt, auch diese ganzen Streiks jetzt haben nicht die Animationsserien betroffen, weil die Animationsserien unter einer anderen Gewerkschaft laufen.
Bis auf die Sprechenden wahrscheinlich.
Das, ja. Genau, die, aber auf jeden Fall nicht die AutorInnen. So. Mhm. Und dadurch, weil das eine andere Gewerkschaft ist, können andere Verträge geschlossen werden. Und die Studios können viele Folgen auf einmal bestellen, die sie dann in beliebige Veröffentlichungspläne aufteilen und vermeiden, den Autoren am Ende der Staffel eine Gehaltserhöhung geben zu müssen. Du könntest also theoretisch eine Staffel mit 60 Folgen in Auftrag geben. Dazu musst du jetzt natürlich erstmal Writer finden, die das Ding unterschreiben. So.
Ja.
Aber wenn du die hast, dann kannst du die Staffel auf 6 Jahre strecken und musst niemals neue Verträge machen. Das geht mit der Writers Guild of America nicht.
Geil. Krass.
So. Weil die halt sind, die sind mächtiger, die können wesentlich bessere Verträge mit den oder Rahmenverträge mit den Studios machen.
Ja.
Und die kleine International Alliance of Theatrical Stage Employees, die kann das nicht. Und deswegen haben wir hier tatsächlich eine Staffel mit 20 Episoden. Paramount hätte ja auch irgendwie, oder CBS hätte ja auch 2x10 bestellen können.
Ja.
Aber das wäre für sie teurer gekommen, weil wenn die ersten 10 ein Erfolg sind, kosten die zweiten 10 bei den AutorInnen natürlich mehr Geld.
Ja. Das heißt, im Prinzip haben wir jetzt 4 Staffeln Prodigy, wenn man es genau nimmt.
Ja. Oder sie, vielleicht haben sie sogar die ersten beiden Staffeln irgendwie als Konglomerat irgendwo in Auftrag gegeben. Aber ja, also wir, im Prinzip haben wir 4 Zehner Staffeln.
Genau. Ja. Interessant. Naja, es wäre ja auch ein gutes Ende gewesen hier, ne? Und ich meine, wir machen jetzt auch weiter mehrere Monate später, wie wir jetzt gleich erfahren werden. Das heißt, es ist ja wirklich, also klar, wir schließen noch an die Handlung an, aber es gibt ja auch in der Serie einen Cut.
Ja.
Ja, das sagt Dahl.
Ich glaube, es sind 2 Wochen oder sowas, die als Unterschied hat.
Ja, 2 Wochen, 2 Monate, 4 Monate. 4 Jahre. Relativ am Anfang sagte das irgendwo.
61209,5 Bezug auf 61103,1. Ja. Ein paar Wochen, ja.
Wie dem auch sei. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte.
Ja, es geht immer wieder um das liebe Geld.
Ja, das schließt doch hervorragend an das, was ihr vielleicht übersprungen habt, wenn ihr Kapitelmarken benutzt habt.
Oder Sprungmarken, die gibt es ja bei Spotify.
Ja, stimmt, aber ist ungefähr das Gleiche.
Genau.
Ja.
Soll ich dir was über das Team hinter der Folge erzählen?
Absolut.
AutorInnen Kevin und Dan Eggman.
Ja, hab ich schon mal gehört.
Ja, Showrunner halt. Ne? Mhm. Die haben übrigens auch schon, jetzt habe ich mal nachgeguckt, weil wir uns in der letzten Folge darüber unterhalten haben, dass die ja eigentlich auch mal eine Live-Action-Serie machen könnten.
Ja.
Die haben auch schon non-animated gemacht. Also zum Beispiel den Film Scary Stories to Tell in the Dark.
Auf jeden Fall ein geiler Titel.
Da kommt jetzt auch noch eine Fortsetzung. Also ein bisschen Trash-Horror, glaube ich.
Ja, so klingt's.
Aber sie können auch mal gerne Live-Action-Star Trek-Serie machen.
Ja, auch da übrigens im Feedback, das hatten wir ja auch mal irgendwann aufgeworfen im Feedback, viele von euch, die das cool finden würden.
Ja.
Ja.
Es gab so ein bisschen Einwände, dass das mit der derzeitigen Story wohl ein bisschen schwierig wäre vielleicht, mit Murph gerade und sowas.
Ja, wobei auf der anderen Seite ist es ja vieles über Special Effects möglich, auch mit Rock oder so, ne? Aber das kannst du ja lösen. Das ist halt die Frage, wie cool es dann noch ist, aber guck dir Marvel an, da ist die Hälfte der Charaktere, die gibt's nicht.
Stimmt. Oder Industrial Light and Magic baut mal wieder Animatronics.
So. Oh, das wäre geil.
So ein Murph-Animatronic.
Ja.
Nee, aber jetzt auch unabhängig von Prodigy könnten die Eggman Brothers doch so, wie sie gerade schreiben, könnten ja durchaus mal eine Live-Action-Serie machen.
Also vielleicht auch mit dem Namen Star Trek im Namen. Wow. Ja, ja,
also,
sicher.
Ja. Fände ich auf jeden Fall nicht so schlecht.
Finde ich auch gut.
Regie dieser Folge hatten Steve in Chang An und Sung Shin. Die kennen wir beide, die haben beide schon Dreamcatcher und First Contact zusammen gemacht. Mhm. Sung Shin war außerdem noch bei Time Amok aktiv, ist Hauptregisseur mit 9 Folgen der ersten Staffel. Hat zuvor so ein paar Marvel Animated Series gemacht. Und Steve Ahn ist schon seit 15 Jahren Storyboard Artist im Animationsbereich, auch bei Marvel unter anderem. Und bei Prodigy macht er insgesamt 5 Folgen der ersten Staffel. Das ist seine 4. jetzt hier. Das heißt, er kommt nur noch eine.
Ah ja. Mhm.
Bei Instagram könnt ihr gucken unter Art of Steve Ahn, teilt ihr regelmäßig Skizzen und fertig animierte Bilder, auch von Prodigy. Kann man sich mal ein bisschen anschauen.
Schön.
Ja. Und wenn du möchtest, gehen wir damit in diese schöne Folge hinein.
Ah, ist das schon eine Wertung?
Ja, schön ist sie erstmal. Ja. Ich weiß nicht, ob sie gut ist.
Ja, sieht sehr schön aus, ja. Alles. Sieht immer schön aus, ja.
Vor allen Dingen die Unterwasser-Action am Anfang.
Ja, geil.
Ja.
Ich habe auch überlegt, ob ich mit wahlweise Avatar oder SeaQuest.
Wahlweise.
mit Avatar oder mit SeaQuest einsteigen soll im Cold Open, ja. Aber habe es mir dann geschenkt. Ja.
Also wir sehen auf jeden Fall Dahl, Gwyn und Jenkin Pock in einem Unterwasserabenteuer. Wir versuchen einen der letzten Aquathorns vor skrupellosen Jägern zu retten.
Sieht aus wie ein Wal, ist aber keiner.
Nee.
Wie so vieles.
Ich habe erst Gormaganda gedacht.
Ja, aber die sind ja im Weltraum.
Richtig. Also es ist ja ein wirklicher Wal hier, kein Weltraumwal.
Sieht sehr nach Wasser aus.
Wer sind die JägerInnen?
Ja, entweder sind es Leute aus Avatar, ne? Also ich vermute schon.
Wie heißen die?
Avataristen.
Nani?
Nabu, Nabi.
Nabu?
Nabu? Nee, Nabu.
Nee, ist Nabu ist der Umweltbund. Naturschutzbund.
Und dann gibt es auch noch hier die von Star Wars. Hießen die nicht auch Nabu? Nabu?
Babu. N-A-B-O-O, oder was?
Vielleicht.
Finde ich, klingt wie ein Star Wars-Name.
Auf jeden Fall. Wie hießen die? Keiner weiß ich nicht mehr.
Kennen wir denn irgendwelche Fischwesen in Star Trek?
Die beiden Delfine.
Stimmt.
Ja. Auf der Enterprise. Fischwesen.
Auf der Enterprise, auf der Cerritos meinst du?
Cerritos, true. Mhm, ja. Huch, ja, es ist das Gleiche.
Nein.
gleiche Zeit.
Nein, Cerritos, wesentlich wichtigere Aufgabe.
wie wir festgestellt haben, definitiv.
Ja.
Ja. Es gibt doch hier diese aus Enterprise, diese Aquawesen, ne, wie hießen die denn noch?
Das sind die Aquarianer.
Ja, richtig, Aquarianer.
Ist aber unwahrscheinlich, Aquaman, dass die das hier sind, weil die sehen völlig anders aus.
Total, ja. Und ansonsten wird mir jetzt gerade nichts einfallen.
Es gibt noch die, es gibt noch so welche, die wie Fische aussehen, die Antedianer in TNG.
Okay.
Die sehen komplett wie Fische aus. Vielleicht können die auch unter Wasser leben, wer weiß das schon so genau.
Ja. Ach, so mit so Glubschaugen und so, ne?
Ja, genau.
Ja, ja, ich erinnere mich. Aber die sind zweibeinig.
Die sind zweibeinig, die sind humanoid, aber haben halt so Fischköpfe.
Ja.
So.
Lovecraft.
Ein bisschen wie Lovecraft.
Ja.
Ne? Oh, habe ich auch gerade dran gedacht.
Ja.
Wie hieß Schatten von Innsmouth oder so?
Innsmouth, ja. Innsmouth. Ja. Muth.
Aber da gab es eine ganz tolle Gruselkabinett-Folge drüber. Also von. Gruselkabinett kennst du?
Nee.
Hörspielreihe?
Ah, nee.
Gibt es mittlerweile, keine Ahnung, 150 Folgen von oder sowas. Und die hatten, die machen immer Gruselklassiker.
Ah.
Und die haben auch Schatten über Innsmouth gemacht.
Ja, da gibt's ja, ich glaube, es gab über Innsmouth, gab es, glaube ich, zwei Romane von Lovecraft, ne? Der hat ja sonst sehr viele Kurzgeschichten geschrieben, die alle sehr ähnlich sind.
Das ist auch ein bisschen Cthulhu, ne? Also hier Schatten über Innsmouth, ne? Also diese Fischdinger sind so ein bisschen Cthulhu-mäßig, ne?
Ja, genau. Ich glaube, war Lovecraft nicht auch irgendwie, weiß ich nicht, Antisemit oder irgendwas?
Lovecraft, ganz, ganz problematische Figur.
Ja, also irgendwas habe ich da im Kopf und ich finde auch mit diesen ganzen Fischwesen und dieser Angst vor dem Fremden und sowas. Ja, ne?
Genau, Xenophobie ohne Ende.
Ja, das kommt da schon ein bisschen durch.
Vor 3 Jahren, ich glaube, das haben wir auch thematisiert, habe ich so einen Lovecraft-Sommer gemacht, da habe ich ganz viele Lovecraft-Werke gelesen.
Ja, ich erinnere mich daran, dass du das mal getan hast, ja. Und ich glaube, da habe ich dann auch erzählt, dass ich das als kleiner Sebastian gemacht habe, also irgendwie so im Teenie-Alter, so mit 13, 14, 15 oder sowas, als man sich nur so richtig gut gruseln konnte. Ich kann mich heute immer noch hervorragend gruseln, aber da hat es mich auch gut gegruselt.
Ich finde, Grusel über Literatur funktioniert bei mir ganz, ganz hervorragend.
Ja, bei mir auch. Ich habe ganz viel toll. Fantasie.
Ja.
Ja. Aber vor allen Dingen waren die Geschichten waren irgendwie subtil, die sind ja jetzt auch nicht total auf die Fresse, also ein paar, also ne, es wird dann schon irgendwann ein bisschen deutlich, aber so dieses Sneaky, man versammelt sich und dann geht man irgendwie in eine Kirche und dann schiebt man irgendwas zur Seite und dann geht's in eine Höhle und es geht immer tiefer und immer tiefer.
Ja, es sind immer diese leichten Cthulhu-Einflüsse, die irgendwie auf die Erde strahlen und dann hast du plötzlich wieder irgendwelche Wesen, die sich verändern oder irgendwie Schuppen, plötzlich Mutationen oder sowas und dann so, oh.
Ja. Genau, es ist halt, ne, es ist nicht so ein so auf die Fresse Horror, aber es ist so Grusel und dazu noch so ein bisschen.
Was würdest du empfehlen als Anfang für Lovecraft? Also wir haben den Disclaimer gemacht, Lovecraft als Person total problematisch.
Ja, total problematisch. Und leider auch, ne, also wenn man das weiß, das Werk schon auch ein bisschen, also.
Beeinflusst das Werk total.
Ja. So. Aber gruselig ist trotzdem, dann nochmal doppelt auf verschiedenen Ebenen. Fantastische Welten, da gibt es 2 Sammelbände. Fantastische Welten 1 und 2, glaube ich, heißen sie. Das sind Kurzgeschichten. Kann man, finde ich, super mit reingehen. Dann hast du, das sind Geschichten, die dann zum Teil irgendwie auch nur, weiß ich nicht, so 20 Seiten oder sowas sind. Mhm. Aber atmosphärisch, finde ich, ja, kann man machen.
Ich habe damals Berge des Wahnsinns gelesen.
Ja.
Fand ich gut. Mhm. Ziemlich gut. Ist, glaube ich, auch mehrfach verfilmt worden, ne? Kann ist nicht diese Serie Terror, ist, glaube ich, auch eine Verfilmung davon.
Ja. Kann mich gerade nicht mehr, ich glaube, ich habe damals irgendwie mal, wahrscheinlich mal alles gelesen. Gar nicht so viel, was der gemacht hat, ne? Es ist, war, weiß ich nicht, es waren so ein Regal voll Bücher.
Es sind schon einige, glaube ich.
Ja. Ja.
Was ist das eigentlich für ein Geräusch, was ich die ganze Zeit höre?
Es ist ein kleines, leichtes Fiepen in der Kopfhörerverstärker.
Ah ja, verrückt. Ja. Okay, cool.
Das hört keiner von euch.
Wunderbar.
Ja.
So,
aber es ist gut, dass du das hörst.
Wir waren bei den Fischköpfen. Was ist denn heute für eine Stimmung hier? So eine Abschweifstimmung.
Ja, es ist fürchterlich. Vor allen Dingen, ne, das ist immer dann, wenn ich morgens Morningshow habe.
Oder sind das die besten oder die schlechtesten Folgen?
Das sind, glaube ich, die Perspektivenfrage. Für uns die besten. Zum Hören die schlimmsten wahrscheinlich, ja. Weil über diesen Part kommt niemand auch mit sonst einer Sprungmarke hinweg.
Das stimmt.
Ja.
Es gibt im B-Kanon noch so amphibische Jäger, die heißen Selkies.
Ja.
So. Passen von den Abbildungen in Romanen eigentlich sehr gut,
ja,
kann man sagen. Und ich sage schon eigentlich, weil wir leider wissen, wer das ist.
Ach so, wir wissen, wer das ist.
Ja. Produktionsdesigner Aaron Waltke hat uns aufgeklärt auf Twitter.
Ja. Ach so, ja. Also ich meine, was mir gerade noch dazu einfällt, ist, dass wir hier ja gerade noch die oberste Direktive angesprochen hören. Das heißt, es ist ja so die Frage, ob wir die überhaupt kennen können oder sie sind schon mal quasi unter Berücksichtigung der obersten Direktive gezeigt worden.
Ja, sie hätten ja auch in der Zukunft gezeigt werden können.
Ja, stimmt. Also Redcorn.
Genau. Im Skript wird die Spezies Arctica genannt, also A-Q-U und dann Apostroph Tika.
Arctica.
Arctica.
Wir rufen dich Arctica.
Der Planet auch. Also der Planet heißt auch so. Arctica.
Die macht es einfach, immer ganz einfach. Ja, okay.
Ja, und dann kriegt Gwyn plötzlich Flashbacks ihres Vaters und sie geraten dabei, weil Gwyn halt auch leider am Steuer sitzt,
ja,
ins Maul dieses gigantischen Aquathrons.
Ja, was sie versuchen zu retten. Also das kriegt man dann irgendwann mit, ne? Also sie versuchen irgendwie es zu unterstützen. Da haben wir gesagt, dass die
Arctica.
Die Arctica versuchen, dieses Wesen umzubringen, vermutlich.
Ja, also genau, sie jagen mit Speeren.
Ja,
also,
ja.
Als sie dann gefressen werden, also so Jonah-mäßig, ne, so
ja,
ein Bibelverweis,
oh,
Jenkem impliziert, dass das nicht das erste Mal war, dass er lebendig gefressen wird.
Ja.
Was ist bekannter, Jonah im Wal oder Pinocchio im Wal?
Pinocchio wusste ich nicht, dass der im Wal war.
Echt nicht?
Ist das nicht eine Lügengeschichte?
Pinocchio ist ein unzuverlässiger Erzähler.
Ja, aber sehr. Ungefähr wie Pumuckl.
Ja. Aber ich meine, Pinocchio war auch im Wal. Okay, aber für dich ist auf jeden Fall Jonah offensichtlich.
Ja, ich bin gut katholisch erzogen.
Ja. So, Zero.
Was? Du warst dabei.
Ganz, ganz komische Folge heute.
Ja, es ist.
Ja, ich war dabei. Zero kommt zur Rettung und beamt alle zurück auf die Protostar, gerade rechtzeitig für eine Lektion in Sachen Prime Directive von Holo Janeway. Janeway sagt, sie hätten fast die Prime Directive gebrochen.
Haben sie aber nicht, weil der Wal ist ja nur verschwunden.
Die Prime Directive verbietet jegliches Eingreifen in die Entwicklung einer Pre-Warp-Zivilisation. Und wenn man einen riesigen Weltraumwal vor den Augen der Arktikaner beamt.
Ganz normaler Wasserwal, kein
Weltraumwal. Wasserwal, ja. Okay. Vor den Augen der Arktikaner wegbeamt, während die lokale Bevölkerung das alles beobachtet. Das ist so klassisch. Also in den Augen von Janeway ist das kein Bruch der Prime Directive. Das ist richtig.
Oder
aber in den Augen von Janeway war alles, was die im Data-Quadrant gemacht haben, auch kein Bruch der Prime Directive. Und wenn das irgendwer anders beurteilt hätte.
Ja, ja.
Janeway.
Genau. Also für Janeway war es auch nichts ein Bruch der Prime Directive, wenn Kaffee hinten bei rauskam. So. Das war ja alles egal. Ja, ja, also ich meine, Dahl hat es ja irgendwie angesprochen. Also die haben es ja irgendwie auf dem Schirm, dass das ja irgendwie ein kritisches Dings ist. Aber ich finde auch, das ist schon der Bruch der Prime Directive eigentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. So.
Naja, Gwyn spricht kurz mit Zero über ihre Vision. Sie können aber diesen Satz, es ist eine Waffe, den Gwyn da nochmal gehört hat, nicht einordnen.
Ja, vor allen Dingen, weil Zero es direkt auf sich bezieht. Ne?
Ja, genau. weil der ja auch als Waffe benutzt worden war.
Ja, ja, genau. Ja.
Rock scannt in der Zeit nochmal den Aquathorn und erkennt, dass die Aquathorn-Dame schwanger ist.
Oh.
Woran hat dich das erinnert?
Alien?
Okay, wir müssen wirklich irgendwann mal Star Trek 4 besprechen.
Ach so, stimmt.
Weil Star nicht, nur dieser, nicht ja. nur dieser Wal ist gerettet worden, genau wie in Star Trek 4 vor Jägern, weil auch in Star Trek 4 wird er ja vor Waljägern gerettet.
Ja, das stimmt, aber er wird da zumindest in einen Wassertank gerettet, was hier offensichtlich nicht nötig ist.
Ja, und dann scannt man Gracie und Gracie ist schwanger.
Du hast recht, ich erinnere mich. Ja, da stehen die alle in dem Gang und sind klatschnass.
Ja.
Ja. Das war aufregend.
Ja. Also es ist ganz klarer Star Trek 4 Verweis hier.
Stimmt jetzt, wo du es sagst. Wir reden mehr über Wale, als ich dachte.
Guck mal. Aber damit hören wir jetzt auch auf, denn wir gehen auf die Brücke der Protostar. Wir haben ein Logbuch des Ausbildungsoffiziers, der Janeway-Hologramm in der vorherigen Episode mit 61103,1 und jetzt Logbuch von Dahl mit 61209,5. Du hast gesagt, das wäre Monate. Ich glaube, es sind eher Wochen. Aber
da sagt irgendwie sowas. Hast du nicht das Skript da? Also da sagt irgendwie sowas wie, es sind einige, vielleicht sagt er auch, es sind einige Wochen vergangen. Ich guck das ja nicht so detailliert wie du.
Der als Logbuch fasst die Ereignisse der letzten Folge auf jeden Fall zusammen.
Ja.
Fast so, als wäre das quasi so eine Staffelpremiere. Als wäre die letzte Folge irgendwie 8 Monate her oder so.
Ja, ja, genau. Deswegen meine ich, ne, das ist irgendwie nochmal hier, ja, wir kommen alle nochmal rein. Erinnert euch damals, ja, Locutus und so, Picard ist von den Borg entführt worden.
Genau, so. Gwyn kann sich natürlich weiterhin nicht erinnern. So, jetzt ist das Ziel klar, die Crew macht sich bereit, die nächste Föderationsstation zu erreichen und plant sich endlich der Standorte vorzustellen. Der Gedanke an ihre bevorstehende Ankunft sorgt für ordentlich Aufregung, kann ja, man sagen.
Ne? Schon auch sowas wie ein bisschen Euphorie oder Freude oder so. Ja.
Die ziehen sich alle schön an, ne? Da Gwyn und die anderen, die schlüpfen alle in ihre brandneuen Sternflottenuniformen. Und die Protostar erreicht die, wie man eben sagt, am weitesten entfernte Kommunikationsrelaisstation der Föderation, nämlich CR-721.
Mhm. Kennen wir die?
Nein.
Okay. Weil es gab ja so Geschichten von, wo war denn das? War das in Star Trek 3? Von wo... Oder war das in einem der neuen Star Trek-Filme, wo so eine Station platt gemacht wird von...
Also wenn die Station in einem dieser Filme platt gemacht wird, dann ist es ja, wäre es ja nicht möglich, dass sie jetzt hier ist.
Ja, ist korrekt. Aber man kann sowas ja wieder aufbauen.
Also wir kennen auf jeden Fall verlassene Relaisstationen irgendwo am Ende von allem.
Ja.
So, oder Discovery Staffel 3 zum Beispiel, ne? Mhm. Der Offizier, der mal am Ende noch mal ganz kurz gezeigt wird.
Ach so, ja, genau. Mhm.
Sie sind alle erstmal schon mal relativ besorgt, wie sie wohl empfangen werden. Da macht sich die meisten Sorgen. Als Janeway ihn ermutigt, drückt er sie.
Weil Janeway kann man ja erst anfassen.
Ja.
Ja. Ganz neue Erfahrung, auch für Janeway, sagst
genau,
du.
Genau, sagst du auch. So, genau. Ja. Und dann setzen sie nachher mit einer Kraftfeld-Gangway über. Waren wir denn das schon mal gesehen, Sebastian?
Ja, bestimmt schon öfter. Also es kam mir auf jeden Fall, ich würde jetzt sagen, in Discovery haben wir es schon mal irgendwo gesehen.
In welcher Episode?
In der Episode, wir sind wahrscheinlich auf diese Raumstation gegangen, wo es, war das Discovery, wo es, nee, das war, heißt Discovery? Es gab doch diese Raumstation, wo alles so cool war und dann war es aber nicht so cool.
Sehr präzise.
Was war denn das noch für eine? Doch, das war Discovery. Oder? Wo die irgendwas haben, irgendein Ersatzteil für irgendwas haben wollten. Um Gottes Willen. Ja, ich mach das hier alles aus dem Kopf, ja. Du hast da jetzt schon.
Aber deine, das ist tatsächlich eine Sache, ja, die mir sofort eingefallen ist.
Ja.
Nämlich diese Brücke gab es in Such Sweet Sorrow Teil 1 zwischen Enterprise und Discovery.
Ah, ach stimmt, ja klar. Und dann,
als die Discovery ja. in die Zukunft springen wollte, sind die ganzen
Leute darüber gerannt, ja.
Genau.
Ja, so. Ja.
Und ich glaube, in Strange New Worlds gab es ja auch nochmal, aber ich meine, da hatten wir dann aber ein Kraftfeld oben rum, aber irgendwie ein Boden, der schon irgendwie
ausgefahren wurde,
richtig,
ne?
Ausgefahren worden ist.
Ja.
Genau. Ja. Ich hatte mir überlegt, ob diese Station Teil des Pathfinder-Projektes aus Voyager Pathfinder sein kann.
Weißt du, was ist das noch? Nee, sag mal.
Das war im Grunde genommen so ein abgefahrener Versuch der Sternenflotte, Kontakt zur Voyager aufzunehmen, als das Schiff im Delta Quadranten war.
Ja.
2374 gegründet. Das Ding von Owen Paris, dem Vater von Tom.
Ja.
Und seinem Team, unter anderem
Barclay.
Right. Und die haben das ja auch irgendwann geschafft, mit so einem Mikrowurm noch eine Verbindung zur Voyager herzustellen. Mhm. Am Anfang eher holprig mit der Kommunikation.
Dann haben sie doch den Doktor durchgeschickt, oder?
Ja, konnten auf jeden Fall Daten und Nachrichten immer mehr hin und her schicken. Und diese Relaisstation ist ja gar nicht so weit hergeholt, dass diese Station Teil dieses Projekts gewesen sein könnte. Weil er liegt am Rand des Föderationsraums, genau da, wo man eine strategisch wichtige Relaisstation für solche interstellaren Kommunikationsprojekte platzieren würde.
Ja.
Könnte quasi so eine Art Verstärker sein in den Delta-Quadranten.
Ja, why not, ja.
Perfekt eigentlich fürs Pathfinder-Projekt.
Ja. Und der Typ, auf den wir ja gleich treffen, ich finde, der hat da auch so ein bisschen Barclay-Vibes.
Ein bisschen.
Ja. So.
Lieutenant Junior Grade Barnes Frax. Etwas schrullig.
Ja.
Denobulaner.
Und ja, die sind ja alle ein bisschen schrullig, ne?
Ja.
Und
haben sehr viel Sex.
Stimmt. Ja, Grüße. Und Lieutenant Junior Grade fand ich bemerkenswert. Ne? Also der hat es noch nicht so richtig weit gebracht, außer entfernungsmäßig.
Oder ist halt degradiert worden und dafür dahin geschickt worden.
Das kann natürlich sein. Meinst du, er war mal Captain?
Ja, wer weiß.
Ja. Wo schickt ihr mich jetzt schon wieder hin?
Sagt er ja. Es ist, soweit ich weiß, übrigens der erste Denobulaner in der Sternenflotte, den wir sehen.
Stimmt, Phlox ist nicht in der Sternenflotte.
Nein.
Aber ja, da, ja klar, logisch.
Ja.
Ja.
Er hat aus irgendeinem Grund sowohl normale als auch provisorische Abzeichen.
Ja.
Die Uniform ist sowieso ein bisschen schräg. Komischer Schnitt auch, haben wir noch nie gesehen.
So. Ist so ein bisschen ungebügelt wirkt sie.
Ja, ja. Vielleicht ist es doch das.
Ja. So.
Gesprochen wird der Frax von Eric Bowser, der auch in Lower Decks schon mehrfach gesprochen hat. Unter anderem einen Telleriten-Barkeeper oder so ein Ensign of the Cerritos.
Mhm. Der Speziale.
Und Frax ist offensichtlich Shatner-Fan.
Warum?
Oder wie ich es gerne nenne, The Final Frontier.
Ach so.
Das ist der Shatner-Film.
Ja. Normalerweise zündet der Satz irgendwie anders.
Ja.
So, ja.
Warum sagt er das immer wieder?
Ja. Das war schon witzig.
Auf Deutsch wird der Gag übrigens mit In den unendlichen Weiten gemacht. Auch nicht so schlecht, finde ich.
Ja, stimmt.
Ich habe es mir kurz angehört, wie sie das übersetzen. Es gibt einen anderen Gag in der Episode, der nicht übersetzbar ist. Aber
ja, da geht's ja.
Der hier ging ganz gut. Ja.
Gerade freue ich mich auch schon drauf.
Über The Final Frontier? Ja.
Da habe ich echt, also den habe ich, den, das, ich glaube, ich habe den auch wirklich nur einmal gesehen und das ist wahrscheinlich 20 Jahre her. Und ich erinnere mich nur noch, dass ich mit sehr vielen Fragezeichen aus diesem Film rausgekommen bin, um es mal freundlich zu formulieren.
Captain Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain?
Es wird schön.
He's in love with the mountain.
Aber dafür haben wir da halt davor und danach ein richtig, vielleicht, und vielleicht ist er ja, ich meine, ich, an Star Trek 4 hatte ich jetzt auch nicht so viele warme Gefühle, wie ich sie jetzt entwickelt habe in den letzten Jahren.
Wir werden sehr viel Spaß an The Final Frontier haben, da bin ich fest und überzeugt.
Absolut.
Machen wir auch einen Audiokommentar zu.
So ein Sing-Along wollte ich gerade sagen, so hieß es nicht.
Watch-Along. So, Gwyn moderiert an, dass sie nicht Star Trek sind, kommt aber nicht weit. Erstmal hat Frax nämlich Angst, versetzt zu werden.
Ja.
Gamma-Quadrant oder Nimbus 3.
Was ist denn aber Nimbus eigentlich?
Was ist Nimbus 3?
Das ist wahrscheinlich schon wieder eine Anspielung.
Mhm.
Mhm.
Und zwar an?
Phlox. Nein.
Nimbus 3 ist der galaktische Planet des Friedens, der in The Final Frontier vorgestellt wurde.
Ernsthaft?
Ich sag doch, der ist Fan.
Ist das geil.
Nimbus 3 war dieses große Friedensprojekt der Föderation, Klingonen und Romulaner. Ist ein gemeinsamer Planet von allen dreien quasi.
Ja, okay, ich verstehe.
Das sollte dann die galaktische Harmonie fördern. Stattdessen wurde es so eine Bruchbude, wo die Hoffnung auf Einigkeit in so einem staubigen Nirgendwo irgendwo gestrandet war. Und Cyborg hat sich dann da niedergelassen, um im Endeffekt die Enterprise zu kapern und zu Gott zu fliegen. Ich glaube, das war ungefähr die Story. ja, und dann rücken sie mit der Sprache raus. Sie sind nicht Starfleet und das Schiff haben sie gestohlen.
Ausgeliehen.
Und jetzt bitten sie um Asylum.
Und wir haben gute Sachen gemacht. Wir haben gute Sachen gemacht.
Ja.
Sagen sie noch. Schnell.
Und tatsächlich, der begrüßt sie mit offenen Armen und ist bereit, ihnen Asyl zu gewähren. Weil es Föderation gewährt Asyl.
Und es klingt erstmal nett. Also er stellt ja auch erstmal gar keine Fragen, ne? Also wie habt ihr das Schiff gestohlen? Wo habt ihr das Schiff denn her? Wie könnte das entstehen? Wo habt ihr das denn geliehen oder so? Also das wären ja die Fragen gewesen, die ich vielleicht erstmal gestellt hätte.
Ich glaube, er ist sehr einsam.
Keine kritischen Fragen stellen, ja.
Nee, ihr wollt hier bleiben?
Ja.
Okay.
Alles klar. Ich habe viele Quartiere, leere.
Ja, und dann beginnt die Crew tatsächlich, sich offiziell registrieren zu lassen. Frax führt DNA-Scans durch, um die Crew dann in die Datenbank der Föderation aufzunehmen.
Mhm.
Ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell mit dieser Aufnahmeeinrichtung. Also
auf jeden Fall,
da kann man sich noch ein bisschen was von abgucken. So.
Nicht wie, weiß ich nicht, nicht die EU-Außengrenzen.
Richtig, genau. Jenkem erfährt stolz, dass Tellariten Gründungsmitglieder der Föderation sind.
Ja.
Zwei Sachen finde ich dabei spannend.
Also er wusste schon, dass er Tellarit ist, ne?
Er wusste, dass er Tellarit ist.
Weil das klang gerade, also so für den ersten Moment habe ich gedacht, ach so, der wusste gar nicht, dass er Tellarit ist.
Doch, der wusste, dass er Tellarit ist, aber der wusste nicht, dass die Tellariten Gründungsmitglieder der Föderation sind.
Ja.
Und das wussten wir nicht.
Dass er das nicht wusste.
Genau.
Ja.
Ja. Also der hat wirklich relativ wenig Ahnung von der Föderation offensichtlich, weil das ist ja so ein Basic-Ding, was man irgendwie von Tellariten sofort erfährt.
Aber das könnte natürlich auch sein, dass der einfach irgendwie auf Terognor, wollte ich gerade sagen, auf Tas Lamora geboren wurde.
Oh,
oder schon lange nicht. Da ist halt einfach.
Ich glaube, da anderes ist kennengelernt hoffentlich ist. Niemand geboren worden.
Ja. Keine Ahnung. Aber das könnte ja erklären, dass er vielleicht nicht so viel vom Rest der Welt mitbekommen hat. Gwyn ist da geboren.
Das kann sein, ja. Eine spannendere Frage finde ich gerade, aber ehrlich gesagt, warum erkennt denn hier dieser, wie heißt der nochmal? Was hab ich denn, ne? Frax?
Ja.
Warum erkennt der Jenkem denn erstmal offenbar nicht als Tellariten?
Ach so, das ist eine gute Frage, ja.
Zwei Vermutungen.
Ja.
Liegt daran, dass unterschiedliche empfindungsfähige Spezies in der Galaxie fast identisch aussehen und er nicht so irgendwie spekulieren möchte?
Ja. Wer sieht denn, also ich meine, ja, weiß ich nicht.
Andere Vermutung ist, dass die Seine Tellariten hat sich so häufig geändert, mehr als bei den Klingonen. Weiß überhaupt nicht, wie die Tellariten gerade aussehen.
Ja, er blickt da nicht mehr durch, ja.
Ja. auf jeden Fall wird während des Scans dann das Tellarit-Symbol angezeigt. Das kennen wir aus Discovery, Will You Take My Hand? Da ist es zum ersten Mal eingeführt worden.
Mhm.
Danach auch, glaube ich, noch in einem Short-Track benutzt worden. Und wir haben es danach noch öfter gesehen. Aber in Discovery angeführt. Das Symbol des Tellariten-Imperiums. Weiß nicht, ist ein Imperium?
Weiß ich auch nicht.
Imperium. Teller Prime halt.
Imperium klingt jetzt irgendwie nicht so als Gründungsmitglied von, obwohl, weiß man nicht so genau.
Rock wird als Breaker beschrieben.
Mhm.
Das hatten wir, glaube ich, schon gewusst und auch besprochen, dass es ein Breaker ist. Das
kam mir auch nicht so unbekannt vor, ja.
Die Breaker gibt es in den Star Trek-Romanen, insbesondere in welcher Buchreihe?
Ich hab
dir eben Hinweis drauf gegeben, was für eine Buchreihe das sein könnte.
The Final Frontier. Entschuldigung, was?
Starfleet Academy heißt die Buchreihe.
Ach, da hast du mir den Hinweis hingegeben. Ja. Okay.
Also da tauchen die Breaker zum ersten Mal auf. Einer der Hauptcharaktere, Zach Cabron, ist ein Breaker.
Mhm.
Und Cabron ist stoisch und hat einen trockenen Humor. Das ist quasi auch dann die Speziesbeschreibung.
Okay.
Stoisch
und trockener Humor.
Genau. So.
Trifft auf Rock jetzt nicht unbedingt so.
Aber Rock hat hier wieder süße Kommunikation, oder? Ich will Wissenschaftlerin werden. Was für eine Wissenschaftlerin?
Gibt es mehr als eine
Wissenschaft?
Das ist eine berechtigte Frage, ja.
Finde ich gut.
Ja, sie ist Universalgelehrtin, ja?
Ja.
Ja, definitiv.
Darauf wird es im Endeffekt hinauslaufen,
glaube ich auch.
So, Gwyn wird als unbekannter Spezies gelistet. Keine große Überraschung.
Ja.
Also, Frax war total zuversichtlich, aber Gwyn wusste halt, ja, komm.
Ja.
Ne, so, First Contact mit unserer Spezies kommt erst noch. Mhm. Ihr kennt uns nicht. So. Gut, das sagt sie nicht, aber.
Ne? Ja. Hat sie vielleicht da vergessen, weiß ich nicht.
Murph ist ein Melanoid Slimeworm.
Ein Schleimwurm? Wirklich?
Ja. Und das ist tatsächlich ein sehr witziger Deep Cut.
Ja,
Prodigy fängt jetzt auch hier mit den Deep Cuts an.
Ja, ich merke das schon.
Wie Lower Decks.
Ja. Ja.
Melanoid Slimeworm kennen wir nämlich tatsächlich schon aus TNG.
Aus TNG, Entschuldigung.
Aus TNG.
Was? Okay, jetzt bin ich gespannt.
Und zwar aus der Folge Coming of Age. Erinnerst du dich an die?
Hat es was mit Wesley zu tun?
Ja, Wesley Akademie.
Aber mit dem Flugkommandogeschwader, nein.
Ich glaube schon. Auf jeden Fall wird Wesley da von einem Saldaner beleidigt. Und der Saldaner nennt ihn Melanoid Slimeworm.
Ach was. Wow. Das heißt, es ist kein Slimeworm vorgekommen, sondern eine Beleidigung.
Genau.
Toll.
Das Ganze war Teil eines Tests, um zu sehen, wie Wesley mit kulturellen Unterschieden umgeht. Denn bei den Saldanern ist Aggression ein Zeichen des Respekts. Das ist, glaube ich, das Learning, was man daraus ziehen soll.
Geil.
So, und das war die ganze Zeit irgendwie so eine witzige kleine Randbemerkung. Und jetzt wissen wir, dass es wirklich diese Spezies gibt und dass Murph einer davon ist.
Und das ist keine gute Beleidigung, weil Murph ist voll cute.
Ja, genau. Ja. Das ist auch im Nachhinein. Das ist keine gute Beleidigung.
Ja. So.
Auf Frax flucht auch schön. Hast du das mitbekommen?
Nee, was hat er gesagt?
I'll be Horta's Onkel.
Horta's Onkel?
Ja.
Also wer ist denn immer Horta?
Horta ist dieses siliziumbasierte Lebewesen aus The Devil in the Dark. Horta rettet ihre Kinder.
Ah, ja. Toss.
Ja. Ja.
Meine Herren.
Das ist wirklich.
Was ist denn da los?
Prodigy zieht jetzt voll auf.
Ja.
Übrigens, wir sind Star Trek.
Wollte ich mal gerade sagen, ja. Versteht ihr alles nicht, weil wir sind nämlich die Einführungsserie. Versteht ihr alles nicht, aber ne, für die drei unter euch, die schon länger dabei sind.
Ja, ist das, kaum kommen wir in Richtung Föderation.
Ja.
Wird hier bam, 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 Verweis über Verweis. Ja, unglaublich. So.
Kaum haben sie die Final Frontier überschritten.
Ja, so. Ja. Bei Zero gibt es keine Unklarheiten darüber, dass Zero Medusana-in ist. Ja. Und dann da. Rat doch mal, wer was das ist. Sakari, Talaxien. Sakari, kennen wir.
Ja.
Ja, kennen wir. Star Trek Voyager, Episode Ponfar.
Ja.
Die Sakari leben im Untergrund, also sprichwörtlich, denn sie leben in Höhlen.
Ja.
Die wurden von den Borg so hart angegriffen, dass sie sich in unterirdische Höhlen geflüchtet haben, um nicht komplett ausgelöscht zu werden.
Okay.
Da haben sich dann versteckt und extrem gute Tarntechniken entwickelt, um sich vor weiteren Bedrohungen zu schützen. Also das sind so Meister des Verstecksspiels und ziemlich misstrauisch gegenüber allen Fremden.
Okay.
Und sie sehen überhaupt nicht aus wie da.
Okay.
Also keine Ahnung, wie er darauf kommt.
Hm. Na ja, gut, Talaxianer auch nicht so richtig.
Genau.
Also haben Flecken, aber eine andere Farbe und so.
Um mal kurz alle Leute reinzuholen, die nur Prodigy gucken und deswegen nur diese Podcasts hören. Wer sind die Talaxianer?
Neelix.
Neelix.
Ja.
Voyager.
Ja.
Neelix, der ist von Anfang an dabei. Große Kochkünste. Großer Optimismus.
Genau, das zeichnet Talaxianer aus, allgemein.
Ja. Ja. Und große Bereitschaft, anderen zu helfen.
Ja.
So. Obwohl sie ja eine dunkle Geschichte haben, ne? Krieg mit den Hakonianern, die ihre Heimatwelt zerstört haben.
Und das ist das einzig Spannende bei Neelix, dass sie nicht so richtig, eigentlich nicht so richtig ausgeschlachtet haben, aber es gibt diese Momente, wo er so ein bisschen shady bleibt. Ne? Gerade am Anfang ist er so ein bisschen shady und wird also immer mal wieder aufgegriffen. So,
er hat halt eine tiefe Traurigkeit in sich, die zwischendurch immer mal wieder zu spüren ist.
Er hat eine tiefe Traurigkeit in sich und er hat aber auch so ein bisschen so dieses, man weiß nicht genau, was er alles getan hat, um zu überleben oder tun musste zu oder wie auch immer. So, ne? Und dann, es gibt auch irgendeine Folge, da verschwindet der mal irgendwann mit seinem eigenen Schiff und regelt irgendwelche Angelegenheiten. Also es bleibt so ein bisschen, so diese Vorgeschichte bleibt so ein bisschen offen. Ne?
Ja, zwischendurch gibt es, glaube ich, auch mal irgendeine Spezies, die auf den trifft und sagt, oh, den suchen wir schon lange. Bringt den raus oder sowas. Ne?
Den möchten wir essen. Ja, keine Ahnung, ja, kann sein.
Ich meine irgendwie, dass der irgendwo gesucht wurde oder sowas. Dass er
naja,
Kopfgeld ausgesetzt.
Da hätte man eigentlich noch mehr draus machen können, weil ich finde es ja cool, dass er so ist, wie er ist, aber gerade dieser Gegenpol, wenn es so ein bisschen noch so ein bisschen dieses Shady-mäßig ausgearbeitet worden wäre, noch ein bisschen mehr.
Naja, aber als sie gemerkt haben, dass Seven of Nine funktioniert, haben sie halt eine Serie nur noch über Seven of Nine und den Doktor gemacht.
Das stimmt.
Tja.
Ja, aber das war erst ab Staffel 5.
Nicht 4?
Nee, 5 kam Seven of Nine. Also es kann sein, dass sie im 4... Irgendwann Ende 4 kam, aber 5 war die Seven of Nine Staffel. Die erste von vielen.
5, 6, 7, nur 3 Staffeln.
Ja.
Verrückt, okay. Tja, da wird dann gescannt und das ist natürlich kein Sakari und kein Talaxianer, aber der Scanner schlägt Alarm. Es gibt Informationen über seine Spezies, die als geheim eingestuft sind. Und er soll sich bei Starfleet Command melden.
Ich hatte kurz gedacht, jetzt erfahren wir es tatsächlich, ja? Also jetzt erfahren wir es, aber nee, tun wir nicht.
Mischung aus Neugier und Verwirrung bei Dahl, muss man sagen. So.
Würde ich, also ja, kann ich nachvollziehen. Ist auch ein bisschen strange irgendwie.
Mich hat das irgendwie erinnert an Voyager, the Omega-Partikel. als sie plötzlich diesen Omega-Partikel da scannen, irgendwo im Weltraum und dann so, nicht, Omega-Direktive, was? Wir haben gerade einfach nur einen Scan gemacht, was ist los? So.
Ja, aber, oder an irgendwas, was, weiß ich nicht, ich musste an diese Klonengeschichten denken, irgendwelchen illegale, weiß ich nicht.
Meinst du, ist eine illegale Existenz da?
Ja, vielleicht irgendein Experiment, was vielleicht seine Familie entflohen.
Eine Kreuzung.
Irgendwas, wo Star Trek Dreck am Stecken hat.
Section 31.
Er ist ein Elitekämpfer, ausgebildet und gezüchtet von Section 31.
Aber eine Kreuzung könnte wirklich sein, dass es irgendwie so ein Genexperiment der Föderation ist oder so.
Ja. Wer weiß.
Eine ungewollte Existenz.
Vielleicht gibt es eine ganze Armee voll Dals. Zehntausende.
Hui.
Hui. Hui.
Ich bin gespannt. Ich fand es auf jeden Fall spannend. So.
Ja.
Ja. Und während das ganze Ding hier so läuft, gehen wir dann plötzlich mal in die richtige Föderation, also nicht diese komischen Außenposten,
ja,
sondern wir sehen Admiral Janeway an Bord der USS Dauntless. Und was macht Admiral Janeway, so wie wir sie kennen?
Sie spricht mit Chakotay.
Sie läuft im Holodeck rum.
Ach so, stimmt.
Janeway läuft immer im Holodeck rum.
Ja, auf jeden Fall.
Finde ich super.
Ja.
Aber sie spricht da auch mit Chakotay tatsächlich. Ne? Also wir sehen da noch eine andere Holo-Janeway, die mit Chakotay redet.
Ja.
Und das Ganze guckt sich aber die richtige Janeway an.
Ist wahrscheinlich einer der letzten Momente gewesen, die sie mit Chakotay hatte.
Ja, das kann gut sein.
Ja.
Ne? Sie verfolgt eine Spur, die sie zur Protostar führen könnte. Das ist eine relativ emotionale Holodeck-Szene, würde
ja,
ich sagen.
Ja. Hast du gut erkannt? Ja, du hast es gut gefühlt.
Ja, ja, manchmal erkenne ich Emotionen.
Ja,
ja, und Chakotay ging mit der Protostar in den Delta-Quadranten. Janeway sagt, naja gut, der hat mich keine 10 Pferde mehr hingebracht. Deswegen ist jetzt mein Hologramm bei dir.
Schön, so, dass Sie das mal kurz begründet haben, warum, ist ja auch ein bisschen strange, ne, warum Chakotay als Captain auf dem Schiff sich Janeway als Hologramm mitnimmt, quasi, ne, es ist ja.
Ich find's immer noch strange, auch wenn er sagt, naja gut, ich hab sie ja dabei.
Ja.
Ich find's aber trotzdem immer noch strange.
Das ist strange.
Also ich meine, vor allem, weil er doch eigentlich mit Seven of Nine verheiratet war, oder?
Ja, das ist auf mehreren Ebenen strange. Ich meine, sie war halt auch so eine Vorgesetzte. Mal abgesehen von irgendwelchen Techtelmechtelchen.
Die es ja nie gab, oder?
Ja, man weiß es nicht so ganz genau. Also es gibt doch diese eine Folge, wo die auf dem Planeten stranden, ich glaub, wo auch die Zeit schneller abläuft. Und wo die dann, nein?
Also ich glaube nicht, dass da die Zeit schneller abläuft.
Ja, auf jeden Fall kommt die Voyager ja nicht zurück. Oder kann nicht, oder wie auch immer. Und die fangen ja dann an, ein Leben zu gründen in so zwei Containern. Und schlafen dann auch im gleichen Bett, glaube ich, und so. Also die leben da einfach über einen langen Zeitraum.
Ja gut, und dann gab es halt keine anderen Möglichkeiten, als sich zusammenzutun. Das ist ungefähr so wie eine Warp-Schwelle mit Tom Paris. Was will man machen?
Ja.
Ist nur noch eine Salamander da?
Och, Andi, dass du immer wieder auf diese Folge kommst, du tust Voyager Unrecht.
Das ist nicht gegen Voyager, das ist mehr gegen Chakotay.
Ja, gut.
Und wenn du der letzte Mann im Universum, naja gut, dann schon.
Ja, so ist das.
Wir sehen auf jeden Fall am Anfang die Schiffstaufe der Protostar, die hat mich an Generations erinnert.
Ja, stimmt.
Schon wieder ein krasser Hinweis. Ich finde, also diese Flasche, die dagegen fliegt, das war ja irgendwie die 10-minütige Anfangssequenz von Generations.
Das ist nicht Generations, oder?
Das war Generations.
Aber in Generations wird ja nicht die D.
Nee, die E.
Ja, aber das muss dann First Contact gewesen sein. Weil die E wurde in First Contact eingeweiht. Weil in Generations wurde die D zerstört.
Beides. Deswegen ist es ja Generations.
Nee. Die andere Generation ist Kirk und sein altes.
Dann war es nicht die E, sondern die
C. 1701-1234B. B. B?
B.
Warum komme ich bei denen eigentlich immer durcheinander?
Auf jeden Fall ist es der Anfang von Generations, bin mir ganz, ganz sicher. Star Trek Treffen der Generationen, so.
Jetzt musst du noch nach Taufe suchen oder so.
Nee, ich muss einfach nur kurz. Ist ja der Anfang.
Wäre jetzt ein guter Moment, um das zu
überspielen. Enterprise B.
B.
Der neue Stolz der Föderationsflotte.
Tja. Tja. Aber wird nicht nochmal.
Haben wir aber auch im Prinzip, haben wir das jetzt gerade erschlossen.
Ja, absolut.
Durch unser großes Star Trek-Wissen. Es konnte nur die B sein.
Jetzt konnte nur die B sein.
Weil die C, die sehen wir nur wo?
In Star Trek 1.
Nein, in Yesterday's Enterprise.
Ach so. Also ich dachte gerade in, also dem neuen New Trek. Nee, aber ist auch völliger Quatsch.
Nein, da sehen wir die Enterprise.
Ja.
Ohne blödes A bis D.
Ich dachte in einem dieser komischen Zeitsprünge oder so, aber das macht alles keinen Sinn.
Vergiss. Wir haben Ahnung von Star Trek. Habt ihr das nicht gemerkt?
Ja, hier und da.
So. Das Etikett auf dieser Flasche, die mit der die Protoss da getauft wird, hat mich an
ein Chateau Picard. Es ist ein Rotwein. Ich finde es auch sehr ungewöhnlich, dass sie
komisch,
ne? Rotwein, normalerweise ist es doch Schaumwein, oder?
Ja, bei Generations ist es so ein so Champagner.
Ja. Ja,
so. Dom Perignon.
Ja, macht man so, ne? Ja.
Bei hier ist es eine Flasche Rotwein vom Chateau Picard offensichtlich.
Ja.
Warum auch immer. So. Und Chakotay sagt, dass Janeways Beförderung zum Vizeadmiral erst vor kurzem erfolgte. Das ist ein bisschen problematisch. Ich habe es aber nicht hundertprozentig aufgelöst. In Nemesis sagt Picard zu Janeway Admiral Janeway. In Nemesis trägt Janeway die Uniform aus First Contact.
Ja.
Die noch mindestens bis 2381 verwendet wird. Hier tragen sie und alle Hologramme außer Chakotay und so eine vogelähnliche Figur, die da irgendwo drum.
Miklimu!
Die zeitgenössische Uniform und das. Und die All Good Things.
Irgendwann löscht du den. Ich glaube, das ist der erste Audio-File, was du löschen wirst.
Nein. Ich mag es ja irgendwie. Aber du hast jetzt meinen ganzen Gedanken nicht mitbekommen. Das Uniform-Game ist komisch hier.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Sie tragen irgendwie die falschen Uniformen dafür, dass sie jetzt erst Vizeadmiralin ist.
Aber vielleicht hatten sie Bock, das mit den Uniformen einfach anders zu machen.
Erstmal, ja. Ich glaube, dass sie parallel unterschiedliche Uniformen haben.
Meinst du?
Ich kann es mir zumindest nicht mehr anders erklären.
Ja, aber das war ja eh schon eine Erklärung, die wir das ein oder andere Mal irgendwie hatten. Ne?
Und wir sehen es ja auch. Wir sehen ja zum Beispiel auch, als die Enterprise auf die Discovery trifft, sehen wir ja zwei unterschiedliche Uniformen.
Definitiv.
Und damit hat im Prinzip onscreen das angefangen, dass wir zur gleichen Zeit zwei unterschiedliche Stile haben können.
Ja. Wobei ja immer noch nicht so ganz klar war, was die Discovery eigentlich jetzt was heraus die geboren worden ist.
Ich glaube, das Problem war eher, dass die Enterprise 5 Jahre weg war, als der Krieg war. Und dann zurückgekommen ist und immer noch die alten Uniformen hatte.
Das kann natürlich auch sein. Ich dachte jetzt gerade nur an die schwarzen Badges. Aber.
Die Auflösung kriegen wir in Star Trek Section 31.
Wer weiß. Vielleicht auch nicht.
So, dann kommt Janeways erster Offizier Tysis mit guten Nachrichten. Denn die Protostar ist gefunden worden.
Mhm.
Im Carina-Nebel.
Mhm.
Den kennen wir schon. Aus Voyager.
Natürlich, wo sollen wir den Nebel sonst erkennen?
Ja. Den sehen wir irgendwo im Astrometrie-Labor.
Ah ja, das wurde ja für Seven of Nine extra
richtig,
eingeführt.
Ja. In der Episode Inside Man. Und da liegt jetzt Tas Lamora drin.
Guck mal an. Und ich habe gedacht, tatsächlich, jetzt haben sie Lokation des Schiffs vor dem Außenposten. Offensichtlich sind wir nicht zeitgleich unterwegs hier. Ne?
Offensichtlich, genau.
Ja.
Ja, oder beziehungsweise, ja genau, wir können ein paar Wochen irgendwie vorher, weil die Protostar war da ja offensichtlich bei Tas Lamora, als sie wieder den Protostar eingesetzt hat, oder?
Ja, das kann natürlich sein. Beziehungsweise kann natürlich auch einfach sein, genau, dass die Kommunikation so lang dauert. Ne? Also, dass sie da irgendwie Sensorenwerte aus dem Arsch der Heide dann bekommen und das einfach ein bisschen später passiert.
Das würde wiederum gegen meine Theorie mit dem Pathfinder Project
sprechen. Ja, stimmt.
Naja, aber ich finde es auf jeden Fall schön. Sie wollen jetzt doch wieder rausfliegen, obwohl Janeway ja eigentlich nicht mehr raus wollte.
Ja.
Deswegen ja das Hologramm.
Aber wenn es um Chakotay geht, ist kein Weg zu weit.
Oh Gott.
Es gab auch Leute unter euch, habe ich jetzt auch im Feedback gelesen, die es nicht schade gefunden hätten, wenn Chakotay nicht mehr aufgetaucht wäre.
Ich zeig auf.
Aber du hast nicht im Feedback das geschrieben. Also aber du bist nicht alleine.
Na, ich finde nicht so schlimm.
Ja.
Aber ich hätte auch auf Chakotay verzichten können.
Ja.
Aber ein gezeichneter Chakotay ist immer noch ein besserer Chakotay.
Ja, er sieht sehr anders aus irgendwie. Ich finde, Chakotay ist nicht so gut getroffen wie Janeway.
Wir gehen zurück auf diesen Außenposten. Rock entdeckt ein cooles Terminal, das ihr verschiedene Wissenschaften anzeigt. Sie ist total fasziniert und beginnt durch die unendlichen Möglichkeiten zu scrollen. Wie viele Wissenschaften gibt es, fragt sie neugierig. Und der Computer antwortet trocken. Es gibt derzeit 196 Wissenschaftszweige.
Wow.
Ich finde, das ist entweder krass viel oder krass wenig. Ja. Ich verstehe die Zahl überhaupt nicht, 196.
Also es ist aber eine Frage von Einteilung dann am Ende. Ne? Also Entweder gehst du die groben Wissenschaften durch, wie, weiß ich nicht, Astrologie.
Also wir sprechen tatsächlich von 8 bis 10 Hauptdisziplinen der Wissenschaft.
Ja.
Kannst du die aufzählen?
Mathe, Physik, Naturwissenschaften.
Naturwissenschaft ist 1.
Ja, da ist der ganze Bums wahrscheinlich drin. Obwohl Mathematik ist wahrscheinlich drüber.
Ja, ja. Mathematik ist was anderes.
Ja.
Nämlich?
Mathematik.
Formale Wissenschaften.
Formale Wissenschaften nennt man das?
Gehören Mathematik und zum Beispiel Informatik dazu.
Ah ja, aber nicht Physik, das wäre dann unter Naturwissenschaften.
Genau.
Genau wie Chemie.
Ja, und Biologie.
Und Biologie, logischerweise. Okay. Materialwissenschaften.
Würde wahrscheinlich zu den Ingenieurswissenschaften zählen.
Ah ja, stimmt, Ingenieurswissenschaften.
Da sind wir schon bei 3.
Ja. Da muss man auch diesen ganzen anderen Bums hier, Philosophie oder sowas.
Ja, wie nennt man das?
Philosophische Wissenschaften.
Das sind Geisteswissenschaften?
Ah ja, richtig. Habe ich auch mal studiert, Geisteswissenschaften im größeren
Bereich. Ich weiß auch nicht, was gerade mit dir los ist, ehrlich gesagt. So. Wir sind bei 4.
Okay. Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, hier sowas, so Sozialwissenschaften.
Ja, richtig, ja. Sind wir bei 5.
Wirtschaftswissenschaften. Also Finanzwirtschafts, wie heißen das dann?
Ich glaube, das sind auch Sozialwissenschaften.
Ist das so?
Ich meine schon.
Echt? Gibt es nicht mal ein extra Dings über?
Das ist ja rein gesellschaftliches Konstrukt unserer Wirtschaft.
Das sind wir wieder am Anfang. Ah.
Es gibt noch die medizinischen Wissenschaften.
Ja, logischerweise, klar. Ja.
Und dann gibt es so zwei Wissenschaftszweige, bei denen man so ein bisschen drüber streitet, ob es jetzt eigene Wissenschaftszweige sind. Das sind Landwirtschaftswissenschaften und Umweltwissenschaften.
Ach was.
Ja.
Interessant, ja. Ja gut, das eine oder andere hätte vielleicht besser und flüssiger laufen können in meinem Gehirn, aber mein Gehirn, das schaltet immer um 21 Uhr sonntags abends ab.
Ja, schade, da sind wir knapp drüber.
Ja.
So, das heißt 8 bis 10, wenn man aber jetzt alle Unterkategorien dieser Hauptdisziplinen dazuzählen würde, dann wäre es viel, viel mehr als 196, ja, genau. Deswegen verstehe ich die Zahl halt nicht.
Ja, weiß ich auch nicht. So. Aber vielleicht, wenn du dir jetzt überlegst, dass wir Menschen auf der Welt so halt irgendwie eine Handvoll oder zwei Hände voll große Wissenschaften haben, vielleicht gibt es ja auf jedem Planeten irgendwie so große Wissenschaftszweige.
Ja, aber das würde man doch dann auch zum Beispiel Naturwissenschaften nennen.
Ja, oder?
Kann es da noch ganz andere Kategorien geben?
Denubulanische Medizinwissenschaften.
Das wären aber auch Medizinwissenschaften.
Aber die sind ja ganz anders.
Ja, und?
Ganz anders.
Ja, und?
Ja, weiß ich auch nicht.
Im Endeffekt kulturelles Lernen, was du hier gerade entdeckst.
So, wow.
Naja, also irgendwie komische Zahl, die 196.
Aber es ist eine schöne Zahl. Weil das ist
grundsätzlich ist es eine schöne Zahl, das ist richtig.
Genau, 192 ist sowieso eine schöne
196,
Zahl.
196, aber es ist auch eine schöne Zahl. 192 wäre auch eine schöne Zahl.
Ja, halt nur viel weniger.
Ja. Ästhetik von Zahlen, Leute. Docken wir bei euch an? 1,5 Stunden. Was ist das für eine komische Folge, ey? So, währenddessen, Gwyn und Zero betreten die Krankenstation, die viel fortschrittlicher ist als alles, was sie auf der Protostar haben.
Wie kann das sein, wo diese Station da schon ein bisschen länger da steht und die Protostar das modernste Schiff der Sternflotte ist?
Finde ich auch radikal unlogisch. Ja. Also die Krankenstation an Bord irgendeines Kommunikationsaußenpostens mit einer einzigen Person.
Ist das modernste, was du je gesehen hast.
Weit überlegen gegenüber einem Raumschiff, das offensichtlich für die Ausbildung von Kadetten für Weltraummissionen konzipiert ist.
Das ist ganz wichtig, weil wenn du halt so eine Außenstation hast, die nur mit einer Person besetzt ist, dann ist es elementar wichtig, diese Person am Leben zu halten. Und zwar mit der modernsten Station, Krankenstation, die du kriegen kannst, weil es halt wahnsinnig aufwendig ist, da eine neue Person hinzuschicken.
Ich muss dir jetzt mal
sagen. Du findest aber auch
keinen. Ich muss dir jetzt mal sagen, das ist ja so ein Science-Fiction-Trope, dass du irgendeinen Außenposten hast, wo nur eine Person ist.
Ja.
Ich finde das nicht gut.
Das ist Folter.
Das ist nicht nur Folter, das ist absolut auch bescheuert. Wenn der jetzt einen Herzinfarkt bekommt, dann kann er nicht mehr in eine Krankenstation gehen.
Doch, die Krankenstation bekommt das mit. Das ist die modernste Krankenstation, die du dir vorstellen kannst. Die beamt den sofort da rein.
Da und müssen doch einfach nur zwei Leute sein, dann ist alles gut. Oder wie man früher immer gesagt hat, wenn ihr rausgeht, geht's zu dritt. Wenn einer sich verletzt, kann einer bei ihm bleiben und der andere Hilfe holen. Drei Leute.
Ja, aber drei Leute ist halt so ein Ungleichgewicht, weißt du?
Nee, drei Leute ist perfekt. Drei Leute war auch schon hier bei For All Mankind und da sind immer mit drei Leuten da zum
Mond. Ja, das war auch alles total friedlich da, vor allen Dingen hinten raus.
Ja, gut.
Das war richtig toll da.
Am Ende bleibt Ed Baldwin immer alleine überall. Aber ich bin gerade voll im For All Mankind Feeling.
Vierte Staffel jetzt, oder was?
Ja, bin ich drin.
Ja, wir wollen jetzt auch anfangen.
Gut.
So viel dazu. Habt ihr es gesehen? Schreibt es in die Kommis.
Wir haben so viele Kommentare bekommen, weil wir einfach wahllos irgendwelche Themen aufrufen. Und
schreibt alles in die Kommis. Ja.
Ja, Zero hat sich jetzt vorgenommen, Gwyns Erinnerung wiederherzustellen. Finde ich erstmal ganz gut.
In der modernsten Krankenstation, die man weit und breit finden kann.
So, weil die nämlich nach dem Vorfall mit deren Vater und der Enthüllung von Zeros wahrem Medusaner-Ich ziemlich durcheinander sind. Zero versichert ihr, dass Gwyns Vater sie nicht mehr verletzen kann. Ja. Aber Gwyn ist noch einmal traumatisiert und mit lückenhaften Erinnerungen. Und deswegen will sie jetzt die ganze Wahrheit wissen.
Ja, und das ist ja immer noch so ein, ich meine, das ist halt ihr Vater, ne? Es arbeitet halt immer noch irgendwie in ihr, so, ne? Diese Mischung aus Schmerz und er war halt irgendwie ein Arsch oder wie auch immer, ja.
Ja, und diese, ich habe einen Medusaner gesehen, Nummer.
Ja, auch das.
Ja.
Und wir sind, natürlich auch wieder bei der Selbstjustiz-Nummer, ne? Da kann man natürlich auch, da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen, aber ist halt die Frage, was Gwyn da für eine Position so findet, ne?
Ja, aber offensichtlich heilt ja das Medusaner-Innen angucken mit der Zeit.
Ja.
Ich habe erstmal nochmal den nächsten für mich Logik-Häupler irgendwie drin.
Ja.
Jenkem und Dahl sind in der Messe und fressen Hotdogs. Freuen sich extrem, dass sie jetzt Hotdogs entdeckt haben. Frage, warum sind Hotdogs so was Neues für die beiden? Warum hat der Replikator in der Protoss da keine Hotdogs?
Keine Ahnung, vielleicht haben die halt das eingeschränkte Kadettenmenü nur da. Fünf Menüs, die besonders energiesparend sind.
Es wird, glaube ich, in irgendeiner Episode Klagen gemacht, du kannst dir alles wünschen.
Ja.
Die machen alles. Das ist der Punkt, wo Rock sich das Gefangenenessen von Taslamora macht.
Genau, und Rock ist ja dann auch, als sie alleine ist, in der siebten Folge, ne, also in der Zeitreisefolge, dann ist sie ja auch inmitten von Eiscreme und Puddings oder was auch immer sie da alles gegessen hat.
Ich finde, es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass sie jetzt zum ersten Mal hier Würstchen entdecken.
Naja, vielleicht ist es wirklich so, dass sie, vielleicht stehen sie halt, weil hier unser Junior Great Lieutenant, danke, vielleicht stehen die in den Top 10, ja, zuletzt bestellt, oben drin und das war ein Zufall.
Na gut. Okay.
Aber es gibt keine vernünftige Erklärung dafür.
So, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo die alle sind. Und dann sehen wir Frax, der versucht, die Logbücher der Protostar herunterzuladen. Und dadurch wird die auf der Protostar versteckte Waffe aktiviert. Mhm. Sie haben leider keinen richtigen Weg gefunden, darzustellen, wie so ein Virus aussehen kann. Deswegen haben sie eine
Rotes pulsierendes
Dings unter dem Protostar. Und dieses rote pulsierende Dings hackt sich dann tatsächlich in die Systeme und stürzt die gesamte Station ins Chaos. Systeme beginnen zu versagen, der Replikator spuckt endlos verbrannte Hotdogs aus.
Das ist das Schlimmste. Das ist wirklich gut, dass du das als Zweites nimmst. Das ist wirklich das Schlimmste, was auf der Station passiert.
Aber das ist auch das Zweite, was man sieht.
Ja, so. Okay.
Also kurz irgendwie werden alle Bildschirme gestört und dann schmeißt der Replikator ununterbrochen verbrannte Hotdogs runter.
Ja.
Er hat mich ein bisschen auch an Lower Decks erinnert. Der Bäumler, der hat auch öfter mal so Probleme mit dem Replikator.
Ja, das stimmt.
Da kriegst du Bananen-Hotdogs oder so ein paar witzige Speisen, die in Spy Who Mong Us dann irgendwie auf den aufgeschmissen werden.
Ja, stimmt. Ja.
In der Krankenstation bemerkt Zero auch seltsame Signale, will dem auf den Grund gehen. Dabei wird Dave fast von automatischen Türen erdrückt.
Das ist ein Problem.
Sah kurz aus wie so ein Computerspiel, ne? Wo man irgendwie so schnell so durchgehen muss irgendwie. Ich meine, ich habe solche Spiele auch schon gespielt. Und in der Krankenstation selbst wird das Biobett dann plötzlich bedrohlich mit Wasser gefüllt.
Warum auch immer. Aber gut.
Ob es überhaupt einen Hahn gab oder so.
Ja, diese zwei oder vier Dinger fahren da ja rein, ne? Diese Gartenschläuche. Ich glaube, es ist so ein Gardena-Stecksystem. Also fluck, 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 fluck und dann geht's los.
Ja.
Dieser Podcast ist gesponsert von Gardena.
Gardena.
Macht doch ihren Wasser. Rasen nass.
Ja, und Gwen wird festgehalten in diesem Ding. Zero ist außerhalb des Raums ausgesperrt, ruft panisch nach Hilfe, aber die Türen sind blockiert. So. Währenddessen richten sich die Laserwaffen der Station gegen die Station selbst und zerschneiden die Außenhülle. Und unsere Prodigies irren durch die Gänge, um Zeros Ruf in Richtung Krankenstation zu folgen, aber die wissen alle nicht, wo die Krankenstation ist.
Fände ich übrigens sowieso einen generellen ganz guten Move, wenn man Waffen an einer Station, die beweglich sind, einführt, dass man die nur zu einem gewissen, also vielleicht auch mechanisch, zu einem gewissen Punkt sich drehen lässt, weil es eigentlich nie eine gute Idee ist, dass eine Waffe sich so drehen kann, dass sie auf die eigene Station zielen kann.
Habe ich auch gar nicht verstanden,
ja,
warum das plötzlich so ist. Naja.
Naja, gut.
Ganz komische Station auf jeden Fall.
Ganz komische Station. Gut, dass sie weg ist.
Gwyn hat in ihrem Unterwassergefängnis Vision ihres Vaters im Nährstofftank.
Ja, also ungefähr die gleiche Situation, wie sie hier gerade hat, ja.
Ja. Die Prodigies kommen in die Krankenstation, können aber auch nichts tun. Also die versuchen irgendwie mit Phasern das Ding aufzuschießen. Funktioniert aber nicht. Und in einem letzten Akt der Selbstrettung nutzt Gwyn ihre Klinge, um sich aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Gerade rechtzeitig, bevor sie völlig in Panik ausbrechen könnte.
Hätte sie auch schon früher drauf kommen können.
Ist richtig, ja. Aber sie war halt,
beschäftigt.
Übermannt.
Ja.
Und da guckt sehr, sehr glücklich, als Gwyn befreit
wird. Die gucken sich beide so an, ne? Love is in
the air. Da gab's noch mal ein bisschen was, ne? So.
Ja. Everywhere
look around. Das Janeway-Programm fragt jetzt mal nach, ruft Dahl und sagt, hör mal, was ist auf der Station los? Hier ist irgendwas nicht gut.
Ja. So, ne? Kann ich helfen?
Frax gerät in Panik und bedroht unsere Prodigies. Ne? Mhm. Hier war alles in Ordnung. 100 Jahre lang. Und dann seid ihr gekommen und alles ist kaputt.
Ja. So. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Es hat ja auch, keine Ahnung, es hat keine halbe Stunde gedauert, bis das alles hier den Bach runterging.
Offensichtlich.
Ja.
Die Protostar wird vom Dock gerissen. Beamen kann Janeway auch nicht. Die Emitter sind zerstört. Natürlich.
Ja. Klar.
In so einem Moment sind immer die Emitter zerstört.
Ja. Super Buggy-System.
Frax panikt weiter und flieht in der einzigen Rettungskapsel, während die Protoss da vom Dock gerissen wird.
Finde ich aber konsequent, wenn du einen Mann Besatzung hast oder einen Wesen Besatzung hast, dass du eine Rettungskapsel hast, eine Rettungskapsel hast, genau.
Ja, aber er lässt halt die anderen nicht drauf, weil es ist irgendwie, was sagt der, Traitor? Nee, der sagt irgendwas anderes.
Verräter?
Nee, er sagt irgendwie, er sagt irgendwas anderes.
Er sagt was.
Auf jeden Fall beschimpft er sie. So, ohne Rettungskapsel bleibt der Crew der Protostar nun eine verzweifelte Idee. Sie müssen in den Weltraum springen und hoffen, die Protostar zu erreichen.
Ja.
Und ich liebe den kurzen Dialog mit einem englischen Wortwitz, der leider nicht übersetzbar war.
Ich bin gespannt.
Hast du es nicht gehört?
Gerade weiß ich noch nicht genau, worauf du hinaus willst.
Sometimes the hardest thing is to take a leap of faith.
Ja.
Dann, you want us to jump? Dann, I do not think that option is logically sound. Und dann sagt...
Achso, es gibt keinen Sound.
In outer space, there is no sound. Ja. Und Zero sagt den wunderbaren Satz, your rebuttal is correct, but nonsense.
Stimmt. Ja, das ist wirklich gut. Also ja, das geht halt nur, wenn du halt Sound doppeldeutig hast.
Genau, also das war einfach nicht übersetzbar. Ne? Ja. Sound heißt halt auch vernünftig.
Ja.
So, ne? Also man kann ja über die logische Vernünftigkeit quasi dieser Aktion diskutieren, aber dann der Spruch in Outer Space, der ist noch Sound, ist schon ziemlich bescheuert. Und dass Zero dann noch einen draufsetzt mit Your rebuttal is correct, but nonsense.
So für alle, die es noch nicht verstanden haben. Ja.
Perfekt. Ja. Wirklich perfekter Dialog. Ja. Okay, sie sind aber jetzt auf jeden Fall sie haben sich so Weltraum-EV-Suits angesetzt und laufen dann irgendwo draußen auf der Station rum und sie müssten jetzt bald springen. Und Rock.
Burner machen eigentlich.
Ja, ja, genau. Aber auch hier habe ich mich wieder an For All Mankind erinnert irgendwie.
Ja, haben die das auch da machen müssen?
Ja. Soll ich spoilern?
Also in Staffel 4, dann erzähl mir nichts.
Nee.
In Staffel 3, was?
In Staffel 3.
Achso, dann Spoiler bitte auch nicht.
Okay.
Für alle Menschen, die es noch gucken wollen.
Aber am Ende gibt es eine ähnliche Szene.
Ja, habe ich ja schon wieder verdrängt.
Mit, wir müssen berechnen, wie der Winkel ist, damit wir genau im
Dingsbums
Schiff landen.
Stimmt, ja, natürlich. Und wir haben nur wenig Sauerstoff und so, ne? War das nicht auch so?
Das war Staffel 2.
Das war Staffel 2?
Gaffertape.
Oh ja, richtig. Geht auch nicht gut aus, ne? Egal.
Das weiß ich nicht. Also Rock-Tuck ist ja jetzt Science Officer und sie berechnet deswegen die Sprungbahn und die Crew nimmt diesen waghalsigen Sprung. Siehst du diese Formeln, die da eingeblendet werden rund um Rock-Tuck?
Das ist ein bisschen auf die 12 irgendwie, ne? So, ja.
Also, ich bin durch Leute im Internet, die zu wissen scheinen, wovon sie reden, darauf gekommen, dass es sich bei diesen Gleichungen, die Rock-Tuck da beim Berechnen des Sprungs visualisiert, um echte Gleichungen handelt.
Ach was.
Die tatsächlich auf diese Situation anwendbar sind.
Nein, oh Gott.
Wir haben erstens Newtons universelles Gesetz der Gravitation. F gleich, Moment, was ist mir das? Oh Gott. Soll ich das alles vorlesen eigentlich?
Nein, auf gar keinen Fall.
F gleich G mal M1 mal M2 durch R Quadrat.
Well.
Anziehungskraft zwischen zwei Massen, die durch die Gravitationskonstante G und den Abstand R zwischen den Massen beeinflusst wird.
Okay, also Rock, R ist nicht der Radius.
Ja, es ist ein Abstand zwischen zwei Massen. Doch, wenn du einen Kreis ziehst, ist es dann auch der Radius. Ja.
Okay.
Rock verwendet das auf jeden Fall, um die gravitative Wirkung der Protostar und der Station zu berücksichtigen. Mhm. Ne? Weil beides hat eine Masse.
Ja.
So. Dann kinetische Energie, KE gleich 1/2 mv².
Ist ja doch alle vor.
Ja, ich will dir nur erklären, wofür die Formeln da sind.
Ja, natürlich.
So ein bisschen Wissenschafts- hier, absolut. Orbitik und so.
Ja, ja. Ihr könnt jetzt gleich auch auf dem Bildschirm mitmalen.
Die Formel wird verwendet, um die kinetische Energie KE eines Objekts mit Masse M und Geschwindigkeit V zu berechnen. Hilft Rock, die Geschwindigkeit und den Energiebedarf des Sprungs einzuschätzen.
Ja.
So. Dann Impuls. P gleich M mal V. Mhm. So. Impuls P eines Objekts hängt von seiner Masse und Geschwindigkeit ab. Formel ist entscheidend, um die Richtung und den Betrag des benötigten Schubs zu berechnen. Also sie müssen auch wissen,
wie
schnell sie weghopsen sollen.
Also, ja. Ja.
Und dann die projektile Bewegung. Das ist eine sehr, sehr schwierige Formel, die ich nur ungern vorlesen möchte. Ich kann es gerne tun, aber ich kenne noch nicht mal alle Zeichen, die in dieser Formel sind. Auf jeden Fall, die Gleichung beschreibt die Bewegung eines Projektils unter dem Einfluss der Schwerkraft G. Mhm. Rock nutzt die, um insbesondere wie hoch und weit sie springen müssen.
Quasi. Ja. So. Ich finde es
Total geil,
ja,
dass die Formel, das ist ja so ein klassisches Meme irgendwie, dass jemand nachdenken, irgendwelche Formeln sieht.
Ja, das ist alles, meistens alles Nonsens. Ja.
Genau, aber dass die hier wirklich die richtigen Formeln nehmen dafür.
Das ist schon witzig.
Finde
ich
super. Stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Was ich mich nur gefragt habe, ist, hätten die nicht kurz Janeway sagen können, kannst du bitte nicht den Kurs des Schiffs auf unseren Kurs anpassen? Sodass sie oder näher kommen oder?
Ja.
Also,
glaube ich schon.
Sowas? Also, ne?
Janeway, wir springen ab, fang uns bitte auf.
Genau. Also, oder passt halt den Kurs an. Oder wenn du merkst, dass wir irgendwie da falsch sind, dann. Also, die hat ein Raumschiff, das kann sich bewegen.
Ja. Das kann sich auf jeden Fall auch besser bewegen als alle Raumschiffe in For All Mankind, die halt immer nur in so einer Umlaufbahn sind.
Genau. Ja. Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist es auch so ein Umlaufbahnproblem, aber eigentlich müsste Janeway doch mit dem Raumschiff.
Es wird hier als Umlaufbahnproblem dargestellt und ich glaube, das ist dann auch eher wieder so ein Filmverweis auf Gravity oder halt auf For All Mankind oder was auch immer so, ne? Aber im Endeffekt ist es in einer Star Trek Welt, in der die Raumschiffe sich einfach komplett navigieren lassen, ohne Probleme. Geh mal 3 Meter nach links, okay, kein Problem. So, ist das hier Quatsch.
Boah, es war so spannend bei Gravity. Ja? Also, ich glaube, es gibt wirklich keinen Film, der den Weltraum so brutal darstellt.
Ja, sagt Matthias Maurer auch, der sagt, das ist schon einigermaßen realistisch. Ich habe das lange Interview mit Matthias Maurer, dem deutschen Astronauten.
Der auf der ISS war unter anderem.
Genau. Ja. Also im Endeffekt, Rock berechnet das alles und sie verfehlen das Schiff.
Ja.
Muss man dazu sagen. Ja. Aber Holo Janeway kann sie im letzten Moment mit einem Traktorstrahl erfassen und an Bord ziehen. Und dabei kriegt Quinn wieder ein Flashback und erinnert sich dann an alles.
Ja. Jetzt weiß ich also wieder Bescheid.
Sind wir sehr gespannt, wie es dann in der nächsten Folge wird.
Genau, es wird nämlich nicht mehr aufgelöst, ne?
Nein. Wir wissen nur, dass sie an alles denkt.
Ja.
Was wir noch sehen, ist Tasla Mora. Janeway findet da eine Spur, ne? Die Dauntless erreicht diesen Planetoiden Und Janeway und ihr Team durchsuchen die Ruinen, entdecken dann auch hier Gwyns Kommunikator, ne, der in der letzten Episode zerstört worden ist, ja. Auf dem Boden.
Während alles andere fliegt, liegt der auf dem Boden, ja?
Ja, genau. Und den Diviner, der in einer Art Stasis-Zustand schwebt.
Was erstaunlich ist, weil das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, lag er oder saß er auf dem Boden und hat irgendwelche komischen Sachen gemacht.
Und hat auch seine Rüstung nicht mehr an. Jetzt hat er sie wieder an.
Fehler? Fragezeichen?
Das wissen wir noch nicht.
Ja. Ja, auf jeden Fall erscheinen wir mit dem Diviner noch nicht abgeschlossen zu haben. Das sieht mir doch sehr so aus, als würde der noch eine Rolle spielen.
Richtig. Ja, und was ich aber spannend finde, ist jetzt, dass Gwyn, wenn sie sich an alles erinnert, ja irgendwie verhindern muss, dass die Föderation die Protoss da findet. Obwohl sie eigentlich die Föderation finden wollten.
Ja. Das heißt, jetzt könnte es sein, dass ein Katz-und-Maus-Spiel startet, umgekehrt.
Das ist eine ganz komische Situation jetzt gerade. Ja. Also eigentlich wollen sie zur Föderation, wissen aber, dass sie nicht zur Föderation dürfen.
Ja.
Und der Diviner ist jetzt bei der Föderation.
Ja. Will aber eigentlich gar nicht sein, ohne die Protostar.
Komplizierte Situation.
Definitiv.
So.
Aber wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns.
Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt ein bisschen über diese ganzen Logiklöcher, die uns da hier aufgefallen sind, gemeckert.
Haben wir?
Die Folge ist vorbei, du kannst mal ein Fazit ziehen. Was würdest du sagen?
Ich fand die richtig gut. Also ich fand die Logiklöcher gar nicht so schlimm. Also Punkt. Ich fand die Logiklöcher nicht so schlimm. Ich finde es schön, dass sie genau da jetzt quasi wieder eingestiegen sind, wo sie aufgehört haben. Ich finde es cool, dass wir jetzt ein bisschen in die Föderation kommen. Ich fand jetzt auch die Erzählung mit dem Typen auf der Station irgendwie ganz amüsant, dass die Station sich dann, ja, keine Ahnung. Nö, eigentlich unter. Ich habe nicht so viel zu meckern. Also die Logiklöcher haben mich beim Gucken jetzt nicht total verwirrt. Ne, vielleicht noch das Größte wirklich am Ende, wo ich mich gefragt habe, warum hilft Janeway denen nicht beim ans Schiff kommen? Das war so glaube ich, das, wo ich am meisten dann noch am Ende drüber nachgedacht habe, aber den Rest eigentlich eher nicht so. Ich fand's witzig. Ich finde, sie haben die Charaktere weiter gut gezeichnet. Es kommt Bewegung rein. Es ist jetzt auch wieder, es ist so eine Zwischenfolge halt irgendwie, ne? Also wir sind so zwischen, also sie nimmt jetzt, also die Story nimmt jetzt halt wieder irgendwie eine Linie auf. Ich find's spannend. Ich fand die gut, die Folge.
Ich fand's eigentümlich, muss ich sagen. Mhm. Ich fand die Folge auch gut.
Ja.
Aber ich fand's irgendwie nicht so richtig Prodigy-artig. Also da waren schon Elemente von Prodigy dabei, aber grundsätzlich fand ich's eher, war irgendwie so eine Mischung zwischen der Discovery-Folge und der Lower Decks-Folge. Also super viele, ja, Verweise, auch sehr, sehr viel Action irgendwie.
Ja, voll.
Ja, Lower Decks-artig eskaliert plötzlich alles und sie müssen irgendwie von der Station runter. Das ist irgendwie so ein typisches, stimmt, Lower Decks-Feeling irgendwie. Das
stimmt auch, ja.
So,
ja, es war auf jeden Fall keine so eine, es gibt ja auch diese ruhigen, nachdenklichen oder, ne, so ein bisschen Meta-Folgen, das war es auf jeden Fall nicht, da hast du recht.
Ja, aber, also sie erzählen natürlich weiterhin die horizontale Geschichte von Prodigy weiter und ich fand sie, wie gesagt, ich fand die Folge auch gut, aber irgendwie hatte ich nicht so den Prodigy-Vibe, den ich sonst mal öfter bei Prodigy habe.
Interessant, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich kann mir erklären, wie es dazu kommt, ja. Halten wir das im Auge.
Halten wir das im Auge, genau. Jetzt haben wir wirklich sehr, sehr lange über diese Folge gesprochen, ja, beziehungsweise wir haben sehr, sehr lange über Sachen gesprochen und ein bisschen über diese Folge.
Genau, so sieht's aus. Ja. Wir entschuldigen uns in aller Form.
Nö.
Nee, was? Nö, wir entschuldigen uns in keiner Form.
Nee, aber schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr denn unsere Folge hier fandet und wie ihr die Prodigy-Folge fandet. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit beidem.
Ja, also ich habe gelacht während der Folge, das finde ich ja auch nicht schlecht, oder?
Nein,
nichts Schlechtes. Ja. Also auf jeden Fall nach wie vor irgendwie erstaunlich.
Is correct, but nonsense.
Ja,
das ist immer noch super.
Ja, es trifft auch so ein bisschen auf diese Folge zu.
Ja, correct, but nonsense.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.